Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass. Sau viele Leute hören Hip-Hop. Kann ich das auch für mein Content-Marketing benutzen? Darum geht's heute im Content-Kompass mit dem Hip-Hop-genialen DJ Oleg, auch Olaf Kopp genannt. Hallo, Olaf.
Hallo.
Hallo. Und wir haben nachher den Falk Schacht im Interview, ein alter Kumpel vom Olaf, der uns ganz viel erzählen wird über Hip-Hop und wie wir mit Hip-Hop mit unserem Content-Marketing verknüpfen. Wird extrem spannend und spaßig. Und ich muss was vorwegschicken. Die ersten 20 Minuten unseres Interviews mit dem Falk, die sind soundtechnisch ein bisschen anstrengend zu hören. Nach 20 Minuten wird es aber besser, weil wir dann das Mikrofon gewechselt haben. Also an alle von euch, die empfindliche Ohren haben, so wie wir, ihr steht es sicher durch und nach 20 Minuten wird es dann viel angenehmer. Genau, und Olaf hat ein paar Links dabei. Olaf, was magst du uns denn vorstellen?
Genau, als erstes würde ich gerne, ich habe eine Artikelreihe zu diesem Nerd-Entitäten-Thema, semantische Suche-Thema. Es ist tatsächlich jetzt vollbracht, der letzte Artikel ist online, der letzte Beitrag zu dieser Artikelreihe ist online. Und es schließt den Kreis irgendwie so ein bisschen. Und zwar bin ich über das damals, 2013, über das Thema Entitäten zum Thema digitaler Markenaufbau überhaupt erst gekommen und habe diesen Zusammenhang begriffen zwischen, wie wichtig digitaler Markenaufbau für SEO und auch für Online-Marketing im Allgemeinen ist. Und da hat mir dieses Entitätenthema damals wahnsinnig geholfen. Und jetzt ist es quasi nochmal, ich habe dazu schon viel zu publiziert vor ein paar Jahren und jetzt habe ich das Ganze nochmal ein bisschen mehr auf wissenschaftliche Basis gestellt und wirklich konkrete Google-Patente hergenommen, um einfach mal zu zeigen, wie wichtig es heutzutage ist, als Autor und Publisher, als Marke und Autorität wahrgenommen zu werden, so damit und wie sich das dann auch auf die Google-Rankings auswirkt.
Das ist eigentlich Branding in SEO-Sprech, ne?
Genau.
Ich werde eine Entität, ich besetze eine Schublade bei Google.
Genau, ja, auf Positionierung, um zu sagen, hier, ich bin Google, du kannst nicht an mir vorbei, wenn du über die und die Themen Informationen ausliefern willst, wenn einer die oder die Suchanfrage eingibt.
Krasses Thema. Eigentlich, ich nehme dich ja so als Entitätenpapst wahr, dadurch, dass du so viel drüber sprichst, wenn wir hier zusammen aufnehmen. Aber wir sollten eigentlich nochmal so ein Entitätenthema jetzt machen in einer unserer nächsten Folgen, finde ich schon. Wenn wir den Spezialisten schon da haben dazu, dann, oder?
Wir können ja mal gucken, ob wir es irgendwie so gebogen kriegen, dass es auch zum Thema Content-Marketing passt. Ich glaube, das geht, ja, das kriegen wir mit Sicherheit hin. Wir sollten vielleicht auch nochmal sagen, was wir für nächstes Jahr geplant haben. Wir wollen ein bisschen was verändern. Wollen wir da eventuell heute schon was zu sagen? Ja.
Ja.
Also wir haben uns überlegt, wir werden mehr, weil wir haben gemerkt, dass diese Zweiersendungen, die wir machen, wo wir mal konkrete Themen besprechen, also konkret vielleicht auch die ein bisschen praxisorientierter sind, die wir dann zu zweit besprechen können und vielleicht uns auch ein bisschen besser darauf vorbereiten können. Da haben uns auch die Gäste, der Benjamin und der Fabian aus dem letzten Podcast irgendwie so ein bisschen inspiriert, da so ein bisschen, ich nenne es mal konstruktiver irgendwie die Sendung zu gestalten.
Ja, und konkreten Fragen ein bisschen mehr entlang hangeln oder was uns so im Tagesgeschäft gerade beschäftigt.
Genau, und da würden wir gerne wahrscheinlich im Wechsel, ne? Also eine Sendung, jede zweite Sendung eben so nur wir beide zu einem konkreten Thema mit ein bisschen Praxisbezug und jede zweite Sendung halt mit einem Interviewgast zu einem anderen Thema, was vielleicht auch gern ein bisschen metamäßig ist.
Ja, ich glaube, wir hatten zuletzt gesagt, dass wir einfach die Interviewsendung weitermachen in diesem 12-Monats-Ding, also 12 Sendungen davon pro Jahr und wenn uns so eine praktische Folge unterkommt, machen wir spontan da eine noch dazu.
Ja, aber stimmt, so wollten wir es machen.
Ich meine, uns sind die Zuhörer sicher auch nicht böse, wenn wir mal einfach sagen, ein Monat das. Wir gucken, glaube ich, einfach, was
also ihr werdet mehr von uns nächstes Jahr in dieser Zweierkombination hören, wie wir es zum Beispiel für die Content-Audit-Ausgabe gemacht haben. bezüglich Content Audits, ja. Und wie gesagt, da vielleicht drücken wir auch dieses Entitätenthema dann da dann auch so rein irgendwie. Auf jeden Fall der Beitrag, es geht halt, ich bin da auf jeden Fall im Zuge dieser Recherche zu diesem Beitrag auf ein wahnsinnig spannendes Patent gestoßen von Google, wo es darum geht, wie Google Autoren bewerten kann.
Ja.
Also Autoren, was diese Autorität angeht. Also wenn ein Autor etwas publiziert, wie wichtig das ist, bei Google gerankt zu werden. So. Und das war ein super spannendes Patent, wo ich wenn du willst, kann ich da so ein paar Sachen mal zu sagen, die Google, zumindest die aus dem Patent eventuell hervorgegangen sind, wie so ein Autor sich im Endeffekt positionieren kann, dass er auch unabhängig vom Portal, wo er publiziert, dann seine Inhalte dann auch gerankt kriegt. So.
Ich hatte das 2012, hatte ich das schon das Gefühl, da ging es bei uns um Google Maps Local SEO und ich hatte halt so ein paar Gastartikel zu diesem Local SEO Thema, also so kommst du in Google Plus nach oben oder so sollten Ärzte werben und so weiter. So, und dann auf unserer damaligen Seite suchkraft.com auch dazu gebloggt. Und ich hatte dann das Gefühl und auch die Erfahrung, dass alle Artikel, die ich zu diesen Themen veröffentlicht habe, bei Suchkraft gut gingen auf einmal. So 5, 6 Gastartikel und irgendwie 10 Blogartikel. Und ich hatte das Gefühl, Google nimmt mich als Gidon Wagner ernst. Die Artikel haben dann auch immer besonders gut gerankt von suchkraft.com, wenn eben mein Autor eingestellt war mit meinem Google Plus Profil.
Das war das schon, oder? Eigentlich ist das Thema, dieses Thema Entitäten, sage ich am Ende dieses Beitrags auch nochmal, das Thema Entitäten ist eigentlich erst so richtig mit Hummingbird 2013 gekommen. Da wurde diese Entitätengrundlage erstmalig eingeführt und es ist halt wirklich, und ich habe es halt seitdem begleitet mich dieses Thema und ich bin jetzt seit 6 Jahren quasi, bin ich mit Herz und Kopf bei diesem Thema dran und es hat mich eigentlich SEO eigentlich so richtig nahe erst gebracht, weil ich gemerkt habe an meinen eigenen Projekten, wie wichtig diese Autorität und diese eigene Positionierung als Publisher und Autor im Endeffekt ist und dass das Ranking viel einfacher fällt, wenn Google diese Autorität bemerkt hat.
Cool, super und geiles Thema.
Es ist halt zum Beispiel, ich spreche nur ein paar Sachen an, zum Beispiel steht in dem Patent drin, was ich da gefunden habe, es ist entscheidend, wie lange du als Autor und Publisher bereits nachweislich Content in einem Themenbereich produziert hast. Oder dass der Bekanntheitsgrad von dir als Autor oder Publisher nachweislich hoch ist, zum Beispiel. Das sind halt so spannende, oder wie häufig hat der Autor-Publisher Inhalte zu dem Thema veröffentlicht? Dass solche Sachen halt damit einfließen irgendwie und die auch algorithmisch von Google oder durch den Crawler und den Algorithmus halt auch festzustellen und auszuwerten sind. Ne?
Geil.
Das ist halt wahnsinnig spannend und ich habe es einfach bisher in den vergangenen Jahren eher aus dem Bauch raus her beleuchtet, das Thema. Und jetzt habe ich wirklich Patente und Papers gefunden, wissenschaftliche Papiere von Google gefunden, die da auch einen konkreten Hinweis drauf geben. So.
Man kann über den ja nie in den Algorithmus reingucken, aber über diese Patente kannst du halt doch so ein bisschen was ableiten, wie die funktionieren. Gell? Ja,
und das ist halt, und das darum geht es halt in dem Beitrag so. Und der zweite Beitrag ist, ich habe mal wieder einen Xing Insider Beitrag veröffentlicht, der Adidas Media Chef hat irgendwie nicht posaunt, das klingt so negativ, er hat erzählt, dass Adidas jetzt wieder mehr auf Branding setzt und weggeht von Performance, weil sie gemerkt haben, angeblich, dass Performance nicht so gut funktioniert und dass es sich wieder lohnt, mehr auf Branding zu gehen. Und das, ich habe es hier öfters in unserem Content-Kompass ja auch erwähnt, ich halte von dieser Trennung zwischen Branding und Performance überhaupt nichts. Und mir war es halt wichtig, da nochmal ein Statement abzugeben zu diesem Thema. Das habe ich dann bei Xing Insider gemacht, also bei Xing beziehungsweise als Insider und habe das Thema nochmal aufgegriffen, dass es einfach keinen Sinn macht, gerade wenn man auf die Customer Journey guckt, irgendwie Branding und Performance voneinander zu trennen, weil es sich gegenseitig bedingt im Endeffekt.
Das ist aber schon ziemlich ein polares Thema, oder? Also da hast du da viel Feedback gekriegt oder Gegenwind oder Diskussion?
Weil ja, ich fand es wahnsinnig interessant, dass die Kommentare zu diesem Thema, also die Kommentare, die ich da auf den Beitrag bekommen habe, aber auch so über andere Kanäle, zeigen halt immer wieder, dass jeder in seiner Schublade sitzt. Ne?
Ja, genau.
Und jeder argumentiert halt aus seiner Schublade und kommt da auch nicht so richtig raus, egal wie offen er sein will.
Ja, das ist so schade, dass man immer nur... Ja, ich denke mir immer mit jedem, mit dem ich rede, sage ich, ich habe das beste Konzept und das kann alles nicht stimmen. Ich probiere mich
nicht, als ob wenn du als kleines Rad, sage ich jetzt mal, egal ob du Media-Chef bei Adidas bist oder selbstständiger Marketer, ich nenne das alles kleine Räder, weil keiner von uns hat die Gewissheit über das, wie irgendwas zu laufen hat. So. Ja. Und wenn ich behaupte und wenn ich so pauschale Aussagen mache, dass das nicht funktioniert und das besser funktioniert, schwierig so. Das ist so vielschichtig, das Thema, weil Menschen und Hirne und wie wir Sachen aufnehmen und Informationen aufnehmen, ist so vielschichtig. Wenn dann einer auf der anderen Seite behaupten will, er hat das Geheimrezept rausgefunden, muss ich immer ein bisschen müde lächeln.
Was fast gewiss, fast ganz sicher ist, dass ein Text spannender wird, wenn ich auf einige Adjektive verzichte, die abgedroschen sind. Zum Beispiel eine schöne Frau, das sagt viel, viel weniger, als wenn ich einfach in zwei Sätzen beschreibe, was ich an dieser Frau so schön finde. Und dieses Beispiel kommt vom Christoph Seidel, mit dem ich ein Interview geführt habe in meinem Wortliga-Podcast der Sprachstunde. Das ist
Sprachstunde. Sprachstunde ist schön.
Eine Mischung aus Sprechstunde, das soll ja darum gehen, okay, wie schreibe ich gut oder ich habe mit meinem Content ein Problem, wie löse ich den? Und mit meinen Interviewgästen möchte ich einfach die Sprache aus professioneller Sicht beleuchten. Und da ging es um Adjektive jetzt mit dem Christoph Seidel und der hat mich tatsächlich auch dazu inspiriert, dass wir also in diesem Podcast sprechen wir darüber, ich hatte das bisher, ich schäme mich fast dafür, gar nicht auf dem Schirm, dass ich systematisch gucken kann, die Adjektive zu reduzieren, weil du lernst das so von Anfang an und hast es so auch drin, gute Adjektive zu suchen, schillernde Wörter und das kann auch besser sein, als jetzt irgendwie eine ganz nüchterne Sprache zu benutzen, aber wenn du mal dich zwingst, Adjektive wegzulassen und genau zu beschreiben, was meine ich denn, also zum Beispiel diese schöne Frau, finde ich ein schönes Beispiel, ja, ihre schwarzen Haare, die über die Schulter gehen und dieses Muttermal da links so leicht überdecken, um den, wie heißt der Rapper? Prinz Pi zu zitieren, der hat irgendwie ihr Muttermal an der linken Schulter.
Ich passt sehr gut zu unserer heutigen Sendung.
Ich zitiere den Christoph Seidel, der auch total der Hip-Hop-Fan ist. Also viele Journalisten und Content-Marker sind offenbar Hip-Hop-Fans. Und wenn ich mich dazu mal zwinge und dazu habe, da hat mich der Christoph halt total inspiriert und wir haben tatsächlich infolge dieses Gesprächs bei uns in der Wortliga Textanalyse Adjektive eingeführt. Wir gucken jetzt, wir erwischen jetzt relativ viele Adjektive und du kannst jetzt halt, wenn du sagst, ich möchte irgendwie einen Aspekt besonders rausstellen, dich wie so immer leichter an der Nase packen und das Tool inspiriert dich dazu, hey, hier könntest du mal ein bisschen genauer werden und nicht nur den Leser mit so einem Adjektiv wie schön abspeisen. Und das haben wir tatsächlich jetzt infolge dieses Gesprächs halt eingebaut und das finde ich so cool an Austausch mit anderen Leuten, man wird inspiriert.
Du, apropos Inspiration, du hast mich damit wirklich inspiriert. Ich habe im Zuge der letzten Verfeinerung dieses Blogbeitrags, den ich vorhin besprochen habe, ich habe Adjektive aktiv rausgenommen.
Cool.
Ich habe den Podcast ja nicht ganz gehört, aber allein dieser Teaser und dieses Thema, was du da, wie du es angeteasert hast, hat mich dann gebracht, warum soll ich schreiben, dass etwas spannend ist? Im Endeffekt beurteilt es ja der Hörer und nicht ich.
Genau. Ja. Und es wird nicht spannend für den Hörer, für den Leser, indem ich spannend schreibe.
Gegenteil. Ich muss halt sagen, und das fand ich, das war eine Inspiration für mich.
Cool. Ja, freut mich total. Super. Mensch, jetzt habe ich fast keine Lust, Werbung zu machen. Das kommt jetzt so hart rüber. Nee, aber wir haben uns überlegt, wir machen jetzt mal einen Gutschein für alle Content Kompass-Hörer für unser Tool. Also gebt Content Kompass 19 an, ihr kriegt 5% Rabatt für die
Textanalyse. Wie kommen die Leute auf dein Tool?
Wortliga.de/Textanalyse kann ich nochmal verlinken.
Oder bei Google eingeben, ja, was? Genau.
Wortliga einfach oder Textanalyse. Ja. Wortliga Textanalyse. Es ist nicht das Textanalyse-Tool.de, das ist ein anderes Tool. Also unseres ist ganz anders.
Wichtiger Hinweis.
Einen zweiten Link habe ich nicht, aber wir haben noch ein spannendes anderes Thema. Und zwar haben einige von euch gesagt, sie hätten gerne auch so Content-Kompass-Tassen, weil der Jens von Termfrequenz uns beiden ja so Tassen geschickt hat und allen anderen Termfrequenz-Moderatoren auch. Und wir werden Tassen drucken lassen mit unserem neuen Logo. Wir haben ja auch ein neues Logo seit 2 Sendungen. Und wir verlosen diese Tassen und wir sind wieder auf der Jagd nach guten Themen. Also wenn ihr tollen Themenvorschlag habt, dann postet den bitte bei uns in der Facebook-Gruppe Content-Kompass. Wenn ihr da noch nicht drin seid, dann tretet bei, wir schalten euch auch ganz schnell frei und postet uns in dem Beitrag, den wir dazu noch schreiben werden, oder im Beitrag zu dieser Sendung, eure Themenwünsche und wir werden erstmal 10 Content-Kompass-Tassen verlosen. Wir müssen ein bisschen Vorrat halten, also 10 Tassen verlosen wir unter den coolsten Themen.
Ich sag mal so, wenn hunderte von Themen bei uns eingereicht werden, dann geben wir auch 20 Tassen
raus. Dann geben wir auch, ja, absolut. Aber, ja, nix aber, genau. Wir wollen nicht geizen, aber wir werden jetzt erstmal 10.000 Tassen bestellen und dann müssen wir ja ein bisschen haushalten.
Also, und wie gesagt, was machen wir mit den Themen? Wir werden diese Themen in diesen angesprochenen Zweiersendungen.
Wir verkaufen die Themen an andere Podcaster und wir machen die selbst.
Nein, wir besprechen die selber in unseren angekündigten Zweiersendungen wahrscheinlich, werden wir dann diese Themen aufgreifen und für euch quasi besprechen.
Voll cool, genau. Und ihr kriegt so eine schöne Tasse und mit unserem neuen Logo drauf und vielleicht überlegen wir uns noch irgendeinen coolen Claim oder irgendwie coole Content-Marketing-Prinzipien für den Rücken. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir können ja mal einen Entwurf posten und dann vielleicht habt ihr noch Ideen, was ihr da drauf machen wollt. Wir können das ja auch so ein bisschen Crowdsourcing-mäßig machen.
Genau, und dafür einfach nur ab in die Facebook-Content-Kompass-Gruppe. Ja. Posten wir auch in den Shownotes wieder.
Ja, dann würde ich sagen, switchen wir zum Falk Schacht, oder? Nach ein bisschen Musik.
Falk Schacht jagt das mit dem BMW, BMW. 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 Falk Schacht jagt das mit dem BMW, BMW.
In der heutigen Sendung Weihnachtsedition von Content Kompass und wir haben einen Special Guest und wir haben uns mal überlegt, wir wollen so ein bisschen mal über den Tellerrand gucken und mal das Thema Musik und Hip-Hop im Content Marketing oder Marketing allgemein beleuchten, also wie können Unternehmen mit in Kombination mit Musik und speziell auch Hip-Hop Content Marketing oder Marketing betreiben und da haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr guten Gast, sehr expertisen Gast hier und zwar mein alten Homie aus Hannover, jetzt leider schon länger nicht mehr, jetzt oder Wunsch-Hamburger, nenne ich es mal so, Falk Schacht ist bei uns heute in der Sendung. Hallo Falk.
Hallo alle miteinander.
Falk, ich kenne ja ein bisschen deinen Werdegang, aber ich glaube, viele von unseren Zuhörern werden den noch nicht kennen, weil du ja so in diesem ganzen Hip-Hop-Journalismus, Musikjournalismus und speziell in der Hip-Hop schon einen Namen hast durch deine jahrzehntelange Arbeit. Aber vielleicht holst du die Leute einmal kurz ab. Wie ist so dein Werdegang gewesen und was ist so dein Background?
Ja, also mein Background ist der eines Schulabbrechers. Ich habe auch keine Ausbildung und kein Studium und kein Nichts genossen. Deswegen freut es meine Mutter aber ganz besonders, dass ich als Lehrbeauftragter irgendwie Studenten unterrichte. Ich sage denen das auch immer am Anfang von so einem Kurs, dass ich Schulabbrecher bin, einfach auch, um ihnen ein gutes Gefühl zu geben für ihre Zukunft. Sie haben es ja schon mal immerhin dahin geschafft, also werden sie den Rest auch schaffen. Und ich zentrales Element meines Lebens ist eigentlich immer die Hip-Hop-Kultur. Da dreht sich eigentlich fast alles drum und auch schon, ja, eigentlich schon immer, seitdem ich ein kleiner Stöpsel war. Und deswegen war ich auch immer schon ein großer Medien-Junkie. Also ich bin ein sehr neugieriger Mensch und will Informationen haben. Ich will Dinge verstehen und deswegen bin ich ja immer auf Medien angewiesen und war dann schon sehr früh mit der Qualität der Berichterstattung über Hip-Hop unzufrieden und habe dann irgendwann ein Magazin gefunden, das Intro Musikmagazin, da stand drin, wir suchen Leute. Dann habe ich da angerufen und gesagt, so, ihr habt zu wenig über Hip-Hop da drin. Hier bin ich so, wann kann ich loslegen? Dann habe ich Radio gemacht, dann habe ich Fernsehen gemacht. Bei Viva war das um die Jahrtausendwende. Und ich habe dann irgendwann Mixi Raw Deluxe übernommen. Ein Format, das sich von Anfang an mit Hip-Hop beschäftigt hat. Und dann gab es irgendwann Differenzen zwischen dem Sender und der Marke. Und dann hat die Marke mit mir gesprochen, hat mich gefragt, ey, was hältst du davon, wenn wir ins Internet gehen? Habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Und dann habe ich für die ab 2005, 2006 sozusagen eine Internet-Fernsehstation für Mixi Raw Deluxe aufgebaut. Da alles mitgemacht, was man so an Problemen mitmachen kann am Anfang von so einer Internet-Fernsehgründung. Aber dieser Begriff Internet-Fernsehen, den benutzt heute auch gar keiner mehr, wie einfach das auch alles klingt. Dann habe ich das, glaube ich, grob 12, 13 Jahre gemacht.
Krass.
Insgesamt gesehen, Mixi Raw Deluxe und ja, wie gesagt, Hip-Hop ist so ein zentrales Ding, da mache ich halt auch sehr viele Dinge von, ob es nun Interviews sind, Radio, Schreiben, Lehren, Beraten, Musikindustrie, Festivals, also...
Also du bist ja eigentlich, du bist Content-Schaffender auf jeden Fall, ne? Du hast eigentlich auch, wenn du sagst, wann ging Mixi Raw Deluxe los?
Gestartet ist es, glaube ich, im Jahr 2000 mit einer anderen Redaktion und ab 2002, glaube ich, war das, habe ich das dann mit einer neuen Redaktion übernommen bei Viva.
Kurzer Stopp, ich habe so ein komisches Fiepen und Rauschen.
Ja, das ist Falks Lüfter.
Das ist Falks Lüfter?
Ja, genau.
Ja, ich habe hier in meinem Apple-Rechner einen Lüfter, das kann sein,
das ist der, ja. Gut, dann haben wir den Lüfter mit drin. Aber ist okay. Jetzt nicht so, dann Hauptsache wir haben es drin. Gut, dann würde ich jetzt wieder okay. Kurz ansetzen. Mixi Raw Deluxe war ja eigentlich ein Content-Marketing-Format, wenn man so sieht, von Mixery, muss man vielleicht dazu sagen, kennt vielleicht nicht jeder. Mixery ist ein Produkt von Carlsberg, von der Carlsberg-Brauerei gewesen. Und sie wollten damit über dieses Format halt Zielgruppen erreichen im Segment Hip-Hop, sag ich mal, in der Zielgruppe Hip-Hop. Und in dem Sinne war es ja eigentlich ein Content-Marketing-Format, bloß damals gab es den Begriff Content-Marketing noch gar nicht.
Moment, aber das war doch bei Viva 2.
Es war bei Viva und es hat sozusagen als Titelsponsor einer Hip-Hop-Sendung angefangen, aber es hat dann, wie gesagt, diesen Schritt ins Internet gemacht und man muss auch sagen, die Art und Weise, wie da im Hause Carlsberg drüber gedacht und gesprochen wurde, das würde man heute Content Marketing nennen. Damals war es wie auch, also man muss dazu sagen, diesen ganzen Biermischsektor, der heute so normal ist, wo du so eine Tonne irgendwie Biermischgetränke im Regal hast, der ist im Grunde gestartet und gegründet von Mixery. Das heißt, da haben eh schon Leute gesessen, die hier und da mal um die Ecke denken konnten, die visionär denken konnten und dementsprechend da auch einen anderen Ansatz hatten und da loszulegen zu einer Zeit, wo alle nur mit dem, also in der Brauereibranche sowieso mit dem Kopf geschüttelt haben und dann im Speziellen in diesen Mediensektor zu gehen, war halt auch so ungehört und total komisch.
Okay. Warum war das Content Marketing? Was ist da passiert in dem Format?
Es ist Content Marketing deshalb, weil wir nicht das klassische, also wir hatten nicht diese klassischen Vorgaben, halt die Flasche 10-mal rein und mach dieses. Es ging also nicht so sehr um die Marke in dem Format selber, sondern es ging darum, die Leute abzuholen, zu unterhalten, zu faszinieren, aber der Name ist immer dabei. Und am Anfang war das auch so, dass tatsächlich viele Zuschauer ein Problem damit hatten. Also es wurde oft und gerne gesagt, ja, das ist ja diese Bierbrause und so weiter. Das wurde also abgewertet. Und dass sie die Eier gehabt haben, das durchzuziehen und zu sagen, ey, wir glauben nicht nur an das Format, wir glauben nicht nur an unser Produkt, wir glauben auch an die Hip-Hop-Szene und wir ziehen das jetzt durch. Das hat dafür gesorgt, dass das dann irgendwann komplett verstummt ist und dass es eben darum ging, was es ist, also der Inhalt. Und der transportierte die Marke aber eben die ganze Zeit mit.
Was war jetzt der Inhalt davon? Also so, ihr habt ja nicht über Cola-Mix-Getränke gerappt, sondern so, es war ein Musikmagazin, oder?
Genau,
oder
es was war ein Musikmagazin, das sich mit der Hip-Hop-Kultur beschäftigt hat. Das heißt, jede Woche gab es Interviews mit aktuellen Künstlern. Also damals habe ich interviewt Jay-Z, Eminem, 50 Cent, Pharrell Williams, also solche Leute.
Kennt man vom Hören.
Also wir haben natürlich auch die Deutschen dabei gehabt. Es waren auch, ich glaube, ihre ersten Fernsehinterviews, Bushido und Sido. Also solche Kandidaten waren natürlich auch dabei. Die Festivals natürlich, weil das immer gekoppelt war. Also zum Beispiel das Splash Festival ist ja auch immer gesponsert gewesen von Mixville, der Marke. Und dann hat man das natürlich zusammengepackt. Und wir konnten da besondere Zugänge und konnten besser berichten als andere Hip-Hop-Portale. Und im Grunde kann man sagen, ein Hip-Hop-Magazin, das sich um die Hip-Hop-Kultur gekümmert hat, gesponsert als Content-Marketing-Produkt von einer Brauerei.
Ja, okay, also genau, das ist, war ein bisschen anders, als wenn jetzt irgendwie ein Kopfhörerhersteller irgendwie ein Magazin startet und da irgendwie über Musikproduktion was macht, weil das wäre dann voll themenrelevant. Da war das ja jetzt weniger themenrelevant. Mixery,
ja, schon,
davon
schon in dem Aspekt, also es hatte zwei Gründe, warum sich das Carlsberg überlegt hat. Grund Nummer eins war zu sagen, okay, das ist ja auch eine Party, das ist ja auch Feiern und man will zusammen Spaß haben und da haben wir das, was ihr wollt. Wir haben das Produkt. Und man hat natürlich auch in Umfragen dann bemerkt, in Marktforschung, dass Hip-Hop ein Riesenthema bei jungen Menschen ist und hat sich überlegt, ja gut, dann besetzen wir das Thema. Das Besondere und Außergewöhnliche daran ist aber eben, es nicht nur trendbezogen zu machen, sondern Carlsberg hat das halt sehr lange gemacht und dadurch haben sie sich natürlich eine wahnsinnige, also das Format hat sich eine wahnsinnige Glaubwürdigkeit erarbeitet, die man in der Art und Weise, wie gerne andere Firmen arbeiten, also eher spitz und temporär, da kann man sich diese Glaubwürdigkeit nicht so gut erarbeiten wie mit der Langfristigkeit.
Okay, verstehe. Mhm. Okay. Da kann man ja auch schon was draus lernen, ne? So eine gewisse Beständigkeit brauchst du im Content-Marketing ja, um überhaupt mal wahrgenommen zu werden.
Und was auch, auf Vertrauen, also das ist auch tatsächlich nicht zu unterschätzen, also die Bindung zu Marken oder zu Medienmarken ist natürlich schwächer geworden, weil es so viel Konkurrenz gibt, aber wenn man mal eine Marke für sich entdeckt hat und die schätzt, dann bleibt man natürlich auch dabei längerfristig, sofern die Qualität einfach stimmt.
Ja, okay. Wie lief das ab? Habt ihr dann mit Carlsberg heißen sie, gell?
Ja.
Mit Carlsberg auch inhaltlich zusammengearbeitet oder sind die da rein als Sponsor aufgetreten? Als da steht halt Mixery dabei. Hier, trink.
Nee, also es ist so, es gab natürlich schon Gespräche, das ist klar, aber das ist auch eine sehr gesunde Form gewesen, weil, ich sag mal so, die waren nicht beratungsresistent, sondern eher im Gegenteil. Die haben sich gesagt, ey, wir haben keine Ahnung von Hip-Hop, deswegen zahlen wir jemanden, der Ahnung davon hat, aber wir glauben dem auch. Also da saß niemand, der gesagt hat, ich weiß das besser als du und deswegen mach doch mal was anderes, sondern wenn andere Vorstellungen oder Wünsche herrschten, hat man einfach eine Frage gestellt und dementsprechend war das tatsächlich eine sehr freie und angenehme Zusammenarbeit, die deshalb funktioniert hat, wenn Ideen waren oder Wünsche, wie können wir zum Beispiel das platzieren, wie können wir Aktivitäten machen und Aktionen machen und dann hat man sich eben miteinander abgesprochen. Es war jetzt nicht so, dass sie einfach nur das Geld abgeliefert haben und dann wieder weggefahren sind, sondern es war schon ein Dialog da, aber der war eben auch fruchtbar.
Ja. Was war für dich als Musikjournalist das Geilste an dem Projekt? So eine Szene, die hängen geblieben ist?
Also da gibt es ein paar. 50 Cent ist entgegen seinem Image eine extrem freundliche und faszinierende Persönlichkeit. Also das Gegenteil von dem, was man erwartet. Mein Lieblingsmoment war da, ich habe ihn zu einem Interview getroffen und da war eine Kollegin von 1 Live. Und das war wirklich zur absoluten Peak-Time seiner Karriere. Und sie hatte halt, also wir standen so gemeinsam vor einer Tür und sie hat halt so gebibbert und ich so, was ist denn los? Ja, ich hab irgendwie so ein bisschen Schiss. Ja, warum denn? Ja, der ist ja 9-mal angeschossen worden und so. Und ich so, ja, aber musst du dir echt keine Sorgen machen. Der hat keine Waffe hier und so, der ist ja ein Flugzeug und alles. Und sie so, ja, okay. Und dann ist sie halt reingegangen. Und nach einer halben Stunde konnte ich dann den Raum betreten. Und während ich reinging, sah ich halt, dass sie auf seinem Schoß sitzt und dass sie zusammen Fotos gemacht haben. Und weil er halt eben so ein extrem professioneller und charmant arbeitender Rapper ist. Und damit ist er eine ziemliche Ausnahme. Die viele andere Rapper sind, neigen zum anstrengend sein, vor allem amerikanische.
Okay. Ja, da hast du ja ein bisschen Erfahrung, gell? Du hast ja auch mit ein paar anderen gequatscht, hast du gerade schon erzählt, Eminem und wer war noch dabei?
Jay-Z,
ja. Okay, und was, wenn du jetzt aus Content-Marketing-Sicht sprichst, was war für dich da an dem Projekt das Coolste oder hast du das eigentlich gar nicht mitgekriegt und hast einfach deinen Job als Content-Producer, Content-Produzent gemacht? Also, oder hast du dich damals als Marketer gesehen? Wie war das?
Also zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so ein Thema, da war ich eher journalistisch aufgestellt und habe mich natürlich darum gekümmert. Was das Interessante war, dass man halt tatsächlich überhaupt arbeiten konnte. Also weil, wenn es den Sponsor nicht gegeben hätte, hätte es das Format auch nicht gegeben. Das muss man ganz klar sagen. Das ist auch das, was ich als Visionär bezeichne, sich mit einer Musik und einer Kultur auseinanderzusetzen, die erstmal schwierig ist, weswegen man tatsächlich auch Personen braucht, die einen da durchführen können, weil man sonst sehr schnell irgendwo auf eine Tretmine treten kann. Und das war so der eine Punkt. Und der andere ist halt, dass man Sachen bewegen konnte. Also das war mir immer wichtig, dass man für die Kultur Dinge tun konnte. Und von wem dann ganz am Ende, wer es jetzt bezahlt, ob es der Sender ist oder die Marke oder keine Ahnung, wenn es eine Kulturförderung wäre, Hauptsache es passiert. Und das war so damals mein vorherrschendes Ding. Ja. Alles andere ist so peu à peu dazugekommen. Also das Worte wie Content Marketing, wie funktioniert das, mit wem spricht man, das kam erst alles, diese Fragen kamen halt dann auf. Braucht man jetzt ein Newsletter, ja oder nein? Macht man E-Mail-Marketing, ja oder nein? Solche Sachen kamen dann im Verlauf der 13 Jahre halt immer öfter auf.
Da hat er sozusagen dann, haben die Konzerne den Underground finanziert oder dass der Underground bekannter wurde sozusagen.
Naja, ich glaube, also das Ding ist, man muss es so verstehen, dass der Underground eigentlich der Mainstream der Zukunft ist. Und die Frage ist, ab wann man da einsteigen möchte und was man bezweckt. Weil natürlich der Underground auch eine gewisse Coolness hat im Gegensatz zum Mainstream. Ich erinnere mich daran, dass ich mal mit den Damen und Herren eines großen Telekommunikationsunternehmens zu tun hatte, die mich gefragt haben, ja, wir würden gerne ein paar Bands buchen und so. Haben Sie da Ideen? Dann habe ich so gesagt, ja, zum Beispiel ist gerade sehr interessant angesagt MGMT. Das ist so eine Elektronikband gewesen damals, die innerhalb dieser Szene sehr bekannt war und einen guten Namen hatte, aber eben kein Mainstream. Und dann haben die mich gefragt, ja, aber was halten Sie denn zum Beispiel von Jan Delay? Ich habe gesagt, ja, Jan Delay ist super, aber den kennt ja auch jeder. Also das ist halt so, ich finde solche Fragen immer so ein bisschen faszinierend, weil das halt so No-Brainer sind. Also auch ein Schimpanse könnte das, weil das halt, das ist nichts Außergewöhnliches. Und MGMT hat man dann nicht gebucht. Man hat Jan Delay gebucht, ist ja auch okay, es funktioniert ja dann auch trotzdem und der Erfolg ist ja dann auch irgendwie da. Das Interessante ist, dass ein anderes Telekommunikationsunternehmen, nämlich Vodafone, dann, ich glaube, ein Jahr oder so später einen Werbespot gemacht hat mit der Musik von MGMT. Das Ding ist riesig explodiert. dann war das plötzlich ein Riesenthema. Und das ist natürlich 10-mal cooler, weil man sagen kann, ja, schau, wir wissen, was der heiße Scheiß ist und du möchtest ja lieber bei denen sein, die das wissen, als die, die das machen, was alle machen. Das ist ja, das ist immer zumindest, man muss sich darüber bewusst sein, dass das so eine Fläche ist, wo man sich überlegen muss, wo will ich eigentlich stehen? Will ich jetzt bei den Cool Kids sein oder sehe ich meine Marke eigentlich eher bei denen, die total breit sind, wo halt, ja, das weiß dann halt jeder. Da braucht man dann aber eben auch jetzt nicht groß Expertise einkaufen.
Vor allen Dingen ist es so eine Preisfrage. Ne? Die Preise sind ja bei dem, wenn die schon erfolgreich sind, sind die Preise natürlich extremst versaut. Die Wissen sind sich dann ihres Wert bewusst und die rufen natürlich ganz andere Preise auf, ne? Für so Kooperationen.
Das ist auch noch ein anderer Aspekt interessant. Also wenn man sich das zum Beispiel bei Red Bull anguckt, die Red Bull Music Academy ist ja jetzt gerade zugemacht worden nach, ich glaube, knapp 20 Jahren. Und
was?
Ja, und eigentlich ist das total verrückt, weil was da gemacht wurde auf einem weltweiten Level ist natürlich hochinteressant und hochspannend und man kommt ja so auch in Kontakt mit den Stars von morgen. Also die Starproduzenten, die wir heute kennen, die sind in großen Teilen durch die Red Bull Music Academy gegangen. Und wenn man da anruft und sagt, hallo, dann hebt halt auch wer ab. Und zwar nicht nur für Geld, sondern das sind halt eben dieses Momentum, dass man da jemandem hilft, mit groß zu werden. Und das hat, dann hat man natürlich eine ganz andere Ebene. Es ist aber eher auch eine langfristige Denke, die ich da verfolge und nicht dieses kurzfristige Hü und Hot-Ding.
Also nicht diese Kampagnendenke im Endeffekt, sondern du baust halt ein Asset selber auf. Du baust halt ein Asset auf und setzt sie nicht einfach nur trittbrettmäßig irgendwo drauf.
Genau, glaubst du, also dass da noch mehr Musiker auch oder andere Journalisten, also je nachdem, wer jetzt gerade auch zuhört, Fuß fassen können in der Marketingbranche, wo ja super viel Geld rumliegt und bei Künstlern liegt ja eher wenig Geld rum. Glaubst du, dass man da als Künstler noch mehr sich holen kann, indem man einfach mal Vorschläge macht oder? Glaubst du, es entwickelt sich dahin? Irgendwie habe ich hier nicht das Gefühl. Also ich kriege nicht viel mit von Musiksponsoring aus der.
Also gefühlt geht gerade im Rap- und Hip-Hop-Sektor, in dem ich ja unterwegs bin, extrem viel. Und es ist so, es kommt so ein bisschen verspätet, weil die Szene und das, was beim Publikum stattfindet, ist schon seit 2-3 Jahren extrem riesig. Also alle Zahlen bezeugen das. Alle Major-Plattenfirmen sind wie wahnsinnig am Hip-Hop-Act sein, weil da einfach Tom Bohne, der Chef von Universal Deutschland, hat letztens gesagt, der Markt ist Hip-Hop getrieben und das ist halt genau so. Aber ja, die Firmen außen drumherum, die das betrachtet haben, und dazu zähle ich jetzt nicht nur irgendwie, keine Ahnung, ob es nun Milka ist oder Rügenwalder Tebus oder so, wobei die jetzt als Ausnahme, die haben sich schon relativ früh engagiert, aber viele Firmen haben drauf geguckt und haben gesagt, ja, aber geht nicht. Und bei Medien ist es auch ähnlich, also viele Radiosender haben immer noch starke Berührungsängste, aber es geht halt ab wie Sau, weil die Streaming und das pullt natürlich die Streamingdienste sehr stark gerade nach vorne. Und der Punkt ist aber der, dass man Berührungsängste und Furcht hatte und jetzt aber langsam merkt, okay, wir kommen nicht drum herum, wir müssen irgendwas machen und das passiert gerade. Und
deswegen, wir müssen was mit Musik machen, merken viele oder wie?
Nee, wir müssen was mit Hip-Hop machen. Also wir können das nicht ignorieren, weil alle unsere Marktforschungsergebnisse auch sagen, das ist das Thema Nummer 1 bei jungen Menschen. Also
die Sender und so.
Genau, und wenn wir das nicht mitnehmen, dann sind wir halt draußen.
Thank you.
Falk, wir haben jetzt, du hast ja gerade schon gesagt, also das Mixery-Format war ja eher so ein, ich sag mal, so ein Sponsoring-Format. Es gibt ja auch verschiedene, in den vergangenen Jahren gab es verschiedene Versuche von Unternehmen, auch mit unter anderem Musik oder auch speziell Hip-Hop irgendwie mit Eigenproduktionen auch irgendwas zu reißen. Ne? Also so, ich nenne mal da der Sparkassen-Rap oder McDonalds-Rap oder was weiß ich nicht, was es da alles war.
Es gibt alles.
Wo wirklich Produktion, Eigenproduktion und nicht nur ein Sponsoring von einem Format irgendwie gemacht wird. Und da würde ich gerne mal deine Meinung interessieren. Es gibt ja die Möglichkeit, du kannst eigene Formate machen, wo du wirklich die Produktion auch selber übernimmst irgendwie mit Leuten. Du kannst kooperieren mit Künstlern oder du kannst einfach nur sponsoren, sag ich mal. Was glaubst du, ist für Unternehmen denn so für bezogen auf Musik und Hip-Hop, was ist da der beste Weg vielleicht so?
Also ich glaube, da gibt es keine hundertprozentige Antwort für. Es ist immer die Frage, was ist das eigene Ziel, was will man und wie will man auch damit umgehen. Wenn man jetzt sich überlegt, ein eigenes Format zu produzieren, hat man natürlich auch, es wirkt ja draußen ganz anders, es wirkt auch nach intern in die Firma ganz anders, als wenn man jetzt ein reiner Sponsor ist. Man hat theoretisch tatsächlich mehr Risiko, mehr Verantwortung. Aber mal ab davon, ich persönlich sehe eigene Formate zu machen, also man kommt eigentlich gar nicht mehr dran vorbei. Ich glaube, reines Sponsoring existiert noch, es wird auch noch weitergehen, aber ich glaube, dass die Wertigkeit von eigenproduzierten Formaten viel, viel höher ist und viel, viel wertvoller auch eben auf die eigene Marke einzahlt, als jetzt ein reines Sponsoring.
Warum?
Ja, weil ich glaube, dass ein Sponsoring nicht so gut funktioniert, weil die Leute gelernt haben, das zu ignorieren. Das ist wie Printanzeigen, das ich kenne eigentlich sehr viele Leute, die auch nicht mehr sehen und wahrnehmen. Das ist halt sozusagen antrainiert, das umzublättern. Man sieht es schon gar nicht mehr.
Ja.
Und so kommt mir das oft ein bisschen bei Sponsoring vor. Außer wenn man das jetzt wirklich sehr penetrant nach vorne schiebt, aber dann hat es eben auch automatisch immer diese werbende Botschaft. Und ich habe den Eindruck, dass sehr viele Leute von Werbung eher genervt sind, weswegen man gucken muss, wie man kommunizieren kann, ohne dass es so wirkt, als würde man jetzt jemandem was verkaufen wollen. Wer mag denn schon den fahrenden Händler an der Tür? So kommt es manchmal ein bisschen rüber.
Ja, ich kaufe zum Teil Sachen absichtlich nicht, weil die Werbung mich nervt. Dann kaufe ich sie Sachen.
Auch wenn du es brauchst.
Das ist der Hass.
Ja, Hass.
Ich kaufe jetzt kein Essen mehr. Nee. Ich kaufe das nicht mehr.
Ja, aber halt nicht, keine Ahnung, Don't Call It Schnitzel, sowas würde ich mir wegen der Werbung allein nicht kaufen, weil das scheiße ist, weil es mich nervt.
Also ich gebe zu, dass jetzt klassische Werbung mich tatsächlich, also mal konkretes Beispiel, Hanuta-Riegel, habe ich Werbung gesehen, hat mich interessiert, dann gehe ich los, ich kaufe das, ich teste das und entweder funktioniert es oder nicht.
Systematische Werbeauswertung.
Ist nicht dein Ernst.
Ich teste das Produkt jetzt mal.
Ich musste das jetzt einmal testen, ob das gut ist oder nicht.
Geil.
Das ist doch...
Okay,
ist halt Journalist.
Aber wie ist das wirklich ein Trigger? Also du hast ja auch, das bei mir ist das wie so ein Adblocker im Kopf inzwischen, dass sobald ich sofort merke, oh, das ist ein Werbeblock, dann bin ich raus.
Ich gebe zu, dass manchmal Werbung sogar wir sprechen jetzt von dem klassischen Werbeblock im Fernsehen. Ich gucke tatsächlich manchmal noch linear Fernsehen, einfach weil ich es entspannender finde. Also manchmal überfordern mich Streamingdienste mit dem schieren Angebot und ich bin mehr am Suchen als am Gucken. Und um das zu umgehen, gibt es eben für mich lineares Fernsehen, weil ich nicht so viel entscheiden muss. Es ist entspannter, weil es einfach durchläuft und so ein Werbeblock ist dann tatsächlich, kann manchmal entspannt sein. Und
eine Gegenbewegung.
Ja, so Kontemplation durch Werbung.
Ja, das hatte ich letztens auch. Da habe ich ferngeschaut und war so richtig, habe total viel nachgedacht an dem Tag. Dann habe ich dann neben meine Freundin gesetzt und die guckt viel so normales Fernsehen. Und dann habe ich das total genossen, diesen Dreck mir einfach anzuschauen und einfach total in dieser Couch zu hängen und mir irgendwie, keine Ahnung, McDonald's und Nivea-Werbung anzuschauen.
Für solche Momente gucke ich mir MC Boogie-Interviews an.
Aber, und das finde ich schon wieder interessant in der Analyse, dass obwohl es dich in der Sekunde entspannt hat, bezeichnest du es trotzdem als Dreck. Also es ändert sich nichts in der reinen Wahrnehmung, sondern es hat mehr mit deiner Verfassung zu tun, dass du das in der Sekunde so konsumierst. Und ich glaube, dass da aber ein entscheidender Unterschied ist zwischen dem aktiven Anschalten eines produzierten Formates, also eines Content-Marketing-produzierten Formates, wo du sagst, ich will das jetzt sehen, und dem Durchlaufen und Geplätscher von dem, was du schlecht findest. Und deswegen, das ist so ein bisschen wie beim Sponsoring, bei Festival-Sponsoring und so, ja, ich nehme das wahr, aber irgendwie macht es nichts weiter mit mir, bilde ich mir zumindest ein.
Okay. Mhm. Mich würde mal interessieren, Musik als Mittel für das Content-Marketing, das ist ja so ein bisschen auch unser Kernthema heute, natürlich auch Hip-Hop, aber auch Musik allgemein. Eignet sich Musik für jedes Unternehmen als Mittel zum Content-Marketing? Also kann jeder, auch so der B2B-Mittelständler, genauso wie der B2C, also irgendwer, der Konsumgüter produziert oder damit handelt, eignet sich Musik generell fürs Content-Marketing? Also dass man dann Content-Marketing-Projekt oder Kampagne oder ein komplettes Projekt daraus entwickeln kann auf Basis Musik? Oder sagst du, da würdest du schon differenzieren irgendwie?
Also da würde ich immer differenzieren, weil auch da wieder die Frage ist, was will ich eigentlich erreichen und brauche ich jetzt dafür zwingend Musik oder ist die Musik nicht so wichtig? Ich würde trotzdem immer dazu raten, da auch vernünftige Entscheidungen zu treffen. Also man sollte nicht einfach nur irgendwo, weil das da noch rumliegt und wir brauchen noch ein bisschen Musik. Also es sollte auch schon passend sein, weil es im Endeffekt immer um den Gesamteindruck geht und es sollte immer rund sein. Und dementsprechend, also mir ist zum Beispiel jetzt aufgefallen, dass in letzter Zeit extrem viel gute Musik in der Werbung, die mir zum Beispiel bei YouTube oder bei Facebook ausgespielt wird, wo ich selber denke, Alter, ich will diesen Track haben. Das ist so gute Musik, ich will wissen, was das ist. Und wir reden jetzt über so, das sind Hip-Hop-Beats, die mich jetzt natürlich ansprechen. Aber ja, da geht gerade.
Aber damit lenkst du ja eigentlich vom eigentlichen Ziel ab hin zur Musik.
Naja, ich muss. Aber ich meine immer, guck mal, die Sache ist, wenn wir jetzt über so etwas sprechen wie Werbespots auf YouTube, die nehme ich eigentlich theoretisch auch nicht wahr. Ich weiß eigentlich nie, was da läuft und will das eigentlich nur wegklicken. Es ist auch hier wieder störend. Aber wenn die das schon schaffen, mich mit der Musik, also so habe ich zum Beispiel letztens bei, ich glaube, es war die Volksbank, wo ich so, also dadurch ist es mir plötzlich hängen geblieben. Ich so, was ist das? Und weil ich musste dann rausgoogeln, weil ich dann auf Horizont oder WOV nachschaue, wer hat denn jetzt da eigentlich die Mucke produziert? Weil ich will dieses Musikstück haben. Das heißt, die haben das geschafft, über einen guten Song mich plötzlich aus mein Adblock im Kopf auszuschalten. Die haben den durchbrochen. Mhm. So,
das,
und deswegen.
Das kenne ich. Also, ja, das kenne ich von Vodafone-Werbung. Sorry.
Ja, genau, zum Beispiel.
Vodafone hat auch mal ziemlich coole Musik drin, gell?
Die haben das tatsächlich, also selbst genrefremde Sachen, wo ich so merke, okay, das ist echt ein Hit, das funktioniert.
Ja, absolut.
Und dementsprechend kann Musik als so eine Art trojanischer Adblock-Zerstörer kann schon funktionieren.
Aber wie macht man jetzt damit Content-Marketing mit Musik?
Das ist
mal ein paar Ideen unseren Zuhörern.
Ich soll jetzt Ideen rausbauen.
Ja. Wir können ein bisschen brainstormen. Das finde ich jetzt spannend. Weil du kannst sagen, ich mache ein Musikmagazin oder so. Okay, das kannst du schon.
Na, das kommt immer ein bisschen darauf an.
Sponsoring ist das Naheliegendste, ne? Aber das ist kein Content-Marketing.
Naja, da sind die Übergänge halt schwimmend, ne? So ein bisschen.
Ja, ich glaube, dass es ist definitiv schwimmend. Und ich glaube, dass man auch da immer gucken muss, was passt eben, also wie funktioniert es mit meiner Marke? Wenn ich jetzt eine Marke habe, die bestimmte Attribute hat und die sind schon analysiert, dann kann ich halt gucken, okay, wo gibt es da für mich diese Zusammenhänge im Hip-Hop und wie kann ich die darauf übertragen? So würde ich jetzt in so eine Formatentwicklung reingehen, weil alles andere macht eh keinen Sinn. Es muss zur Marke passen, zu den Werten der Marke und auch zu dem, wie die Marke sich selber sieht. Mhm. Weil wenn man das nicht übereinander kriegt, dann ist auch egal, ob du was mit Hip-Hop, mit Metal oder dann, es muss schon passen. Also du kannst nicht...
Ein Bestatter braucht nicht mit Hip-Hop irgendwie
daher. Naja, schon, doch. Also das Krasse ist so ein bisschen... Ja, aber das Krasse ist, theoretisch kannst du mit Hip-Hop tatsächlich alles machen, weil es wirklich alles gibt. Aber zum Beispiel würde ich jetzt sagen, mit Schlager stelle ich mir bestimmte Sachen schwierig vor. Oder wenn du...
Apple setzt auf Schlagermusik ab morgen nicht, so zum Beispiel.
Ja, würde nicht funktionieren. Schwierig. Also ich meine, Schlagerhörer haben ja auch Apple-Produkte, aber es ist halt, es passt imagemäßig nicht so richtig, finde ich.
Ja.
Aber ja, das ist halt das, man muss sich da immer überlegen, was passt zu mir, wie kann ich das ausdrücken.
Ja. Kurz zu diesem Differenz zwischen Sponsoring, Kooperation und eigene Formate. Im Endeffekt, der Nutzer merkt das nicht. Das sind ja alles so Hintergrundsachen. Das sind eigentlich so Sachen, die überlegst du dir im Hintergrund. Aber am Schluss beim Nutzer ist dem im Endeffekt wurscht, ob das ein eigenes Format ist, eine Kooperation ist oder ein Sponsoring ist.
Ja, der versteht den Zusammenhang nicht. Das stimmt schon. Deswegen ist ja auch die Art und Weise der Präsentation und wie man das macht und rüberbringt, so wichtig, weil das ist das, was beim Zuschauer ankommt. Mhm. Ja, und das fällt aber gerne auch mal runter, weil halt das ist auch eine Erfahrung, oft sehr gerne, ja, wir müssen aber da noch und da muss das noch hingestellt werden und da muss es noch eingeblendet werden und das wird dann gerne auch mal überfrachtet, wo ich immer eher dafür plädiere zu sagen, ey, Entspannung, die Leute kriegen das eh mit. Das ist unmöglich, dass sie es gar nicht mitkriegen und deswegen lieber Piano. Das ist eigentlich immer besser.
Ich würde mal interessieren, Hip-Hop ist ja schon was Besonderes von der Musikrichtung her. Es ist halt nicht so glatt wie Schlager oder Pop und Hip-Hop lebt ganz stark auch an sich von Authentizität und ich glaube, das macht es auch schwieriger mit Hip-Hop ist wahnsinnig populär. Gerade ist die populärste Musikrichtung, gerade hat Rock überholt vor ein paar Jahren. Jeder gefühlt hört irgendwie Hip-Hop irgendwie ganz oder zumindest zum Teil. Wie können, aber dadurch dieses, dass Hip-Hop so ganz eigene Regeln hat und was, wo es viel um Realness, Authentizität etc. geht, ist es auch immer so ein Spannungsfeld, wenn ich genau mit dieser Musikrichtung versuche, im Marketing irgendwas zu machen.
Total.
Weil ich muss, bei Hip-Hop fällt es am ehesten auf, wenn ich als Unternehmen nicht authentisch selber bin, wie ich mit diesem authentischen Genre umgehe. Was ist da zu beachten und ja, das würde
mich. Also ich würde da erstmal vorwegschicken, dass die Schwierigkeit mit Hip-Hop zu arbeiten, eben im Umkehrschluss aber auch genau einen höheren Gewinn bringt. Weil wenn man es schafft, das vernünftig zu machen, dann wirkt es halt auch, also der Wirkungsgrad ist viel höher, weil der Weg davor ja auch ein höherer ist, es möglichst authentisch hinzukriegen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass man, und das ist eigentlich eine generelle Regel, dass das, womit sich eine Firma assoziiert, auch ernst genommen werden muss. Also das heißt, es muss deutlich werden, dass es nicht ein Zug ist, auf den man aufspringt und das ist gerade trendy und wir machen das. Also dieses ganze Oberflächliche, wie können wir manipulieren, sondern eine Ernsthaftigkeit, weil nur dann kommt auch dieses authentische Feeling rüber. Und sehr oft hast du Firmen, wo das in der Kommunikation am Ende verarschend oder nicht ernst genommen oder oberflächlich. Also vorhin ist schon die Sparkasse gedroppt worden. Die Sparkasse hat ja irgendwann mal diese Jugendsprache E-Beams das und so als Scherz übernommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das real erfolgreich war. Es kann sein, reichweitentechnisch schon, weil es irgendwie die Leute lustig fanden. Aber niemand hat danach gesagt, boah, die Sparkasse ist aber, die trauen sich was, die sind cool. Das hat kein Mensch gesagt. Und
das ist Sparkasse ist cool. Kommt dann fast nicht über die Lippen. Kann man fast nicht sagen. Ja, sorry.
Also es wirkte halt ein bisschen wie mit der Brechstange, so, weißt du? Ja, und genau. Dieses coole, leichte, freche von Hip-Hop, was dieses Hip-Hop-Ding so mitbringt, irgendwie ist da, es ist voll, es wurde mit der Brechstange versucht, da irgendwie reinzudrücken. Aber das
passt
so.
Doch zu keiner Bank. Keine Bank kann doch in dem Sinne mit Hip-Hop-Marketing machen, oder? Oder würdest du schon Möglichkeiten sehen?
Natürlich passt das. Also es passt an der Stelle, weil ja gerade Hip-Hop und Rap sehr stark dieses der amerikanische Traum, jetzt fängt jetzt langsam in Deutschland an, The German Dream und so, gibt es jetzt Initiativen, aber Fakt ist halt dieses, ich bringe es zu wirtschaftlichen Erfolg, ich bin Millionär, immer mehr deutsche Rapper sind tatsächlich auch Millionär, also da hast du natürlich schon diese, Geld ist eine wichtige Rolle und sich da etwas kreativ für eine Bank zu überlegen, ist eigentlich für mich nicht schwierig.
Okay. Du kannst das ja übertreiben, weil Hip-Hop ist ja auch immer nur eine Übertreibung und warum willst du es nicht für dich übertreiben? So einfach diesen Mut zu haben, eben, das hat was mit Mut zu tun, glaube ich, ne? Mhm. Auch.
Es hat was mit Mut zu tun, mit Ernst nehmen und dass es geht darum, sich nicht darüber lustig zu machen. Also ich will das Bild mal aufmachen, wenn man jetzt junge Rap-Fans in der Bushaltestelle hat, dann darf jetzt nicht von der Seite der ältere Herr kommen, der dann anfängt zu sagen, ey, E-Beams das. Das funktioniert nicht. Das heißt, das muss auf Augenhöhe passieren, das muss mit einer Ernsthaftigkeit, selbst wenn man Dinge verarscht oder sich darüber lustig macht, muss es mit einer Ernsthaftigkeit. Ich will mal folgendes Beispiel bringen, weil mich heute jemand darauf angesprochen hat, weil ich mich etwas despektierlich über Erkan und Stefan geäußert habe, die ja gerade eine große Comeback-Tour irgendwie fahren.
Ach geil, okay.
Und da wurde ich gefragt, weil ich die schrecklich finde, so, ich kann mir das nicht gut geben, ob das für Ali G, also Sacha Baron Cohen, auch gelten würde. Und dann habe ich drüber nachgedacht und ich muss sagen, nein, weil er der Figur Ali G immer eine Tiefe gegeben hat und eine Ernsthaftigkeit und weil es nie darum ging, die Protagonisten, also diese Leute von der Straße zu verarschen oder schlecht darzustellen, sondern zu zeigen, dass es eine Figur, die auf der Straße existiert, die Leute von der Straße finden die selber lächerlich und er hat angefangen damit ja die Vorurteile anderer Menschen aufzudecken. Und Erkan und Stefan sind für mich eine zweidimensionale verarschende Figuren, die eben die Personen, die sie darstellen, nicht ernst nehmen. Und deswegen kann ich damit nichts anfangen und fühle mich nicht verarscht, aber ich denke halt so, ja, okay, das werde ich mir niemals angucken, das kann ich nicht ernst nehmen. Und diese Ernsthaftigkeit,
Fernsehkomiker kann man schon ernst nehmen.
Aber du hast Künstler, ich sag mal, ich glaube, wo wir vorhin bei den Banken, ich glaube, so ein SSEO, ne? Der sich ja selber nicht ernst nimmt. Ich glaube, den könnte man doch sehr perfekt fast auf alles draufdrücken.
Voll.
Da wundert mich ein bisschen, warum der noch nicht in so Kampagnen drin ist, weil den kannst du für Banken benutzen, weil der nimmt sich selber nicht ernst und den kannst du überall drumherum flanschen, irgendwie, wo es sie trotzdem jeden auch cool findet, so, weißt du?
Genau, das ist zum Beispiel so eine Figur, wo man scherzhaft Dinge machen kann, die aber trotzdem als nicht lächerlich wahrgenommen werden. Also die E-Beamstars als Negativbeispiel, das nimmt keiner ernst. Die Sparkasse nimmt es nicht ernst, diejenigen, die es konsumieren, nehmen es nicht ernst. Mhm. Ein SSEO würde man ernst nehmen in seiner humoristischen Art. Und das ist für mich ein Schlüsselfaktor, den auch sowas eben Humor ernst zu nehmen. Das funktioniert sogar nur, wenn du die Figur ernst nimmst, weil sonst ist es eigentlich nicht lustig, sondern nur peinlich.
Ja. Hm. Mich lässt eine Frage nicht los, Falk. Ja. Wir sind mal an einen Hip-Hop-Blog gekommen, also über Umwege und wir machen mit dem jetzt nichts mehr. Also die Wortliga, der liegt so ein bisschen rum, hat aber Traffic und wir kriegen ständig Anfragen von Nachwuchskünstlern, von Rappern, die man halt nicht kennt, die uns ihre CDs schicken oder jetzt inzwischen eher halt Links. Da gibt's unglaublich viele, die halt empor wollen.
Ja.
Und ich frag mich, gibt's denn jetzt, du kennst ja beide Welten, den Hip-Hop und du kennst die Marketing-Welt, gibt's für diese Jungs und Mädels denn nicht Möglichkeiten, da zu partizipieren, dass Hip-Hop ja so krass beliebt ist? Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass die im Radio laufen, ist halt eher gering, aber ich könnte mir, also will jetzt niemanden demotivieren, aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du einen echt coolen Song hast, dass der irgendwo in einem Firmenkontext läuft, dass die viel größer ist. Gibt es irgendwas, was die jungen oder Nachwuchskünstler machen können, was dir einfällt, oder was würdest du für Tipps mitgeben?
Also vielleicht? Nummer eins ist tatsächlich hartnäckig sein, nicht aufgeben und immer in Bewegung bleiben. Das ist eigentlich sowieso die goldene Lebensregel. Aber wenn es dann so geht, dass man guckt, was gibt es für Alternativwege, wenn ich es jetzt in der normalen Musikindustrie nicht schaffen würde, dann hast du natürlich sowas zum Beispiel wie Sound Libraries. Also ich habe zum Beispiel tatsächlich mal einen Hip-Hop-Producer über eine Sound Library entdeckt. Ich bin da irgendwie reingestolpert und fand die Beats ziemlich geil. Und dann habe ich irgendwann die Firma angeschrieben und gefragt, sag mal, wo habt ihr denn diese krassen Beats her? Das ist jetzt grob 10 Jahre her, aber ich glaube, heute gibt es einen viel höheren Bedarf, was ich vorhin schon gesagt habe. Die Werbung, die mir ausgespielt wird, hat plötzlich so in den letzten Monaten richtig gute Musik mit bei. Also da werden schon Leute gesucht, aber, und so ehrlich muss man auch sein, die Masse, von der du sprichst, hat vielleicht oder mit ziemlicher Sicherheit auch deshalb nicht so viel durchschlagenden Erfolg. Also das ist schon begründet, weil es einfach, es ist okay, aber um irgendwie als Künstler durchzustarten, brauchst du halt auch das, ich nenne es jetzt mal das gewisse Etwas plus, manchmal braucht man auch ein bisschen Glück. Mhm. Und wenn das nicht da ist, wenn man sozusagen State of the Art erfüllen kann, aber nicht darüber hinaus, dann funzt es manchmal nicht so. Das muss man dann vielleicht mal hinnehmen und was anderes machen.
Mhm. Ich finde das schade. Uns hat damals jemand geschrieben, glaube ich, der heißt Yaklef, spricht man das, glaube ich, aus. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast.
Nein.
Und das Lied heißt Frei. Ich habe das hier gerade auch offen auf YouTube. Das hat 27.500 Aufrufe.
Guter Anfang.
Ja, das ist 6 Jahre alt.
Ach so, okay.
Ja. Ich finde das so schade, weil also ich höre wirklich fast gar keinen deutschen Hip-Hop, weil ich den in der Regel nicht, gefällt mir einfach nicht in der Regel. Aber dieses Lied, da saß ich mal, als eine frühere Firma wirklich den Bach runtergegangen ist, die wir gegründet hatten, saß ich mit Tränen im Auge, in den Augen vor meinem Rechner da abends um 8 und habe dieses Lied gehört und dachte mir so, boah, jetzt fällt dieser ganze Scheiß endlich von mir ab, wenn wir aus dieser Firma draußen sind, und habe dieses Lied gehört und ich war echt am Boden zerstört und ich muss es jetzt immer wieder hören, weil ich das so gut finde, das hat mich so aufgefangen in dieser Song und ich würde dem echt Erfolg wünschen, aber ich weiß nicht, 30.000 Aufrufe nach 6 Jahren.
Ich werde mir das nachher mal anhören, ich bin gespannt.
Es ist unglaublich cool und ich feature es hiermit gerne. Nochmal, ich verlinke es am besten, oder? Ich frage ihn an, ob wir es spielen dürfen am Ende. Vielleicht dürfen wir es ja spielen. Ich will ihn gerade ein bisschen feiern. Das hat wirklich gut zu meiner Situation damals auch gepasst. Und so ein cooles Teil, also ich fand's super. Auch wenn es jetzt vielleicht rap-technisch nicht, der hat jetzt nicht mega schnell gerappt oder so, was ja auch viele können. Aber das muss man ja heute gar nicht mehr können, so zählt ja die Gesamt.
Die Kategorie des schnellen Rappens. Aber es stimmt schon, wenn einer auf der Bühne anfängt, schnell zu rappen, dann applaudieren immer alle.
Aber eigentlich geht es ja darum gar nicht, ne? Also, das war früher mein Bild von Hip-Hop. Die sprechen halt schnell und dazu irgendwie Musik. Aber höre ich.
Das stimmt ja auch.
Ja,
also. Nee, das ist auch ein Teil.
Ja. Aber Scatman, das hat gar nichts damit zu tun.
DG.
Jetzt oute ich mich hier voll. Ich höre viel Hip-Hop, aber.
Ich würde kurz DG. Mal.
DG, halt die Fresse!
Ich muss mich auch mal wieder zu Wort melden. Und zwar, Hip-Hop hat ja immer dieses, immer noch dieses, es ist nicht so schlimm wie früher, aber dieses Straßen-Image oder dieses Lausbuben-Image, also eher viele hören es, also es ist wie gesagt die populärste Musikrichtung, aber es hat halt immer noch dieses negativ angehauchte Image oft, diese Kultur oder diese Musikart. Was natürlich auch eine Menge Angst bei Unternehmen dann hervorwirft, sich damit irgendwie zu arrangieren. Wie will man sich dieser Angst, also dieser Angst entziehen? Oder
Wie können Unternehmen damit umgehen irgendwie?
Naja, indem man in eine gute Analyse geht und indem man sich auch darüber bewusst, also dass man sich bewusst macht, dass Gangster-Rap ja auch nur ein Ausschnitt ist. Ja, das ist wahnsinnig populär, aber das ist nicht das Ganze. Als kleines Beispiel, ich war gestern auf einem Fat Tony-Konzert, der vor 1000 Leuten hier in Hamburg aufgetreten ist, und mir hat eine Kollegin, die da war, dann erzählt, wie sie letztens einen Freund von sich therapiert hat, der kategorisch sagt, nee, Rap, ach, das kann ich nichts mit anfangen, dieses ganze Gangstergelaber und so. Und der auch genervt ist, weil sein Sohn, und das ist ja auch ein wichtiger Faktor, wir sind ja mit Hip-Hop-Musik eigentlich schon in allen Haushalten, wo auch Jugendliche sind. Das heißt, über den Umweg Kind erreichen wir so oder so auch die Eltern, weil die sich ja auch irgendwie damit auseinandersetzen müssen. Und da war halt dann eben die Aussage, ich kann das nicht mehr hören. Und dann hat sie gefragt, kennst du eigentlich Fat Tony? Nee, was ist das? Dann hat sie ihm das vorgespielt und er war halt so, wow, krass, das ist ja richtig gut, das ist richtig geil, der hat geile Texte, der konnte also mehr damit anfangen. Und das ist genau der Punkt. Es gibt in der Hip-Hop-Musik eine so unglaubliche Breite und so viele Künstler, mit denen man sich assoziieren kann oder etwas machen kann. Man muss sie nur raussuchen und es dann umsetzen in einer kreativen Art und Weise. Oder man kann ja auch das thematisieren, dass es ein schlechtes Image hat, aber wir sind halt dann down mit dem, der nicht das schlechte Image hat oder der anders ist. Sprich, da auch wieder ist für mich immer ein sehr wichtiger Faktor, wie gehe ich da in der Kreativität drauf ein, dass ich etwas benutzen kann, was auf den ersten Blick eigentlich nicht geht. Weil genau hierin liegt ja auch ein Reiz. Also zu sagen, ich nehme jetzt das, was eigentlich alle schrecklich finden, aber ich mache das in einer Art und Weise, dass es alle dann plötzlich cool finden, dass ich mit dem Schrecklichen was gemacht habe. So kann man ja auch mal denken. Schweigen im Walde.
Nee, ich warte auf Guido, dass er seine Frage stellt.
Du kannst Gedanken lesen. Wenn ich als Unternehmen jetzt, wenn ich diesen Podcast höre und sage, boah, geil, wir machen jetzt was mit Hip-Hop. Für unser Content-Marketing oder vielleicht auch nur für unsere Werbung. Sollte ich dann nach meinem eigenen Geschmack gehen oder sollte ich meine Zielgruppe befragen, was hört ihr gern oder wie würdest du da vorgehen?
Auch hier kommt es natürlich darauf an, was habe ich jetzt für eine Firma, was mache ich da? Ich glaube, nach dem eigenen Geschmack zu gehen ist eventuell eher schwierig, sondern es geht ja nicht so sehr darum, was der Marketingleiter oder der Firmenchef denkt, was cool ist, sondern weil der sitzt ja schon in der Firma, der liest ja im Intranet, was abgeht, den muss ich ja jetzt nicht eigentlich erreichen, sondern es geht darum, dass ich die Kundschaft erreiche, also muss ich gucken, was die gut finden, womit die sich beschäftigen und womit ich die erreichen kann. Und deswegen, also eigener Geschmack würde ich eher nicht als Maßstab nehmen, sondern was funktioniert, was macht Sinn für das Gesamtprojekt.
Ja. Unromantisch, okay. Aber ist sehr genau formuliert. Ja.
Aber guck mal, bei mir ist es zum Beispiel im Beruf genauso. Ich habe persönlich natürlich einen Geschmack und der deckt sich jetzt nicht zu, wahrscheinlich nicht mal zu 30% mit dem, was ich beruflich, also mit was ich mich auseinandersetze. Nicht jeden Rapper, den ich interviewe, da höre ich jetzt die ganze Zeit die Musik von dem, sondern ich beschäftige mich damit, ich finde Künstler interessant, ich finde es interessant, mich mit denen zu unterhalten und auch zu erfahren, wie sie zu dem Ergebnis, das ich persönlich zwar nicht so gut finde, aber wie sie dazu gekommen sind, weil ich aus all diesen Zusammenhängen für mich was lernen kann.
Ja.
Wenn ich jetzt rein nur nach meinem Geschmack gehen würde, dann wäre ich arbeitslos.
Ja. Ja. Oh, das ist aber hart. Jetzt,
aber so ehrlich muss man dann auch mal sein. Und dann gebe ich natürlich jetzt als Journalist, gebe denen eine Chance, die ich gut finde, die aber zum Beispiel noch keine große Popularität haben und versuche, die anzuschieben. Also Newcomer finde ich immer sehr spannend. Das ist dann da mein persönlicher Musikgeschmack, den schiebe ich an, aber ich kann nicht meine berufliche Tätigkeit 100% danach ausrichten. Das wäre verrückt, weil ich arbeite ja am Ende auch für die Menschen als Dienstleister und wenn ich an denen vorbeisende, dann finde ich nicht statt.
Ganz kurz, Olaf, ich hätte noch eine Frage, die wird da super reinpassen. wenn ich jetzt sage, okay, ja, ja, ich will auf Hip-Hop setzen und du sagst, ja, Newcomer und finde ich mega spannend und da kann man sicher ja auch einen Blick und ein Ohr entwickeln, wer hat Potenzial, um ja auch ein später erfolgreicher Newcomer zu werden, dann muss ich doch eigentlich als Firma, als Unternehmen mir jemanden, eine Art Talentscout suchen, um wenn ich zum Beispiel sage, ich will einen Künstler fördern oder den irgendwie sponsoren oder so, muss ich mir doch eigentlich so eine Art Talentscout suchen, damit der mir dann die Früchtchen raussucht, die zu einem Baum gedeihen können, irgendwann mal zu einem Hoden.
Na, man sollte schon eine Expertise mitbringen. Ich bin ja großer Fan von Profis und Experten, die ihre Grenzen kennen, weil dazu eben auch genau gehört. Also ich bin zum Beispiel, ich weiß, wie eine Kamera funktioniert, ich kann dir auch was filmen, ich kann dir auch was schneiden, aber ich bin kein Kameramann und Cutter. Und wenn ich was produziere, dann habe ich einen Kameramann und Cutter und der macht seinen Job. Ich quatsch dem da auch nicht rein, ich sag dem grob, was ich möchte, aber der ist ja Profi,
ja,
und dafür bezahle ich den. Und dieses, ich erlebe sehr oft, dass Leuten ihr Ego im Weg steht und ihre Wunschvorstellung, und das ist immer ein schlechter Berater. Und das ist halt auch wie mit diesem persönlichen Geschmack. Ist toll, ist deine Firma, ich verstehe das alles, aber ich glaube, du stehst dir und damit auch deiner Firma gerade im Weg.
Ich habe da eine wahnsinnig spannende Idee. Was hältst du denn davon? Mir ist das nur gerade spontan, als du das so erzählt hast und als Guido und da auch gerade gefragt hast. Was ist, warum musst du denn eigentlich ein Label, einen Künstler rausbringen und nicht ein Unternehmen?
Ja. Vollkommen richtig.
Also einfach mal, das war jetzt eine spontane Idee. Warum muss ein Musiklabel, warum muss das Künstler rausbringen? Warum kann ich ein Unternehmen, ein Unternehmen stellt eine A&R ein, der Künstler scoutet und ein Unternehmen bringt einen Künstler raus.
Mega geile Idee.
Also es gab so ähnliche Dinge gab es schon. Es gab Anfang der 90er Marlboro Records. Es gab Ende der 90er Fila Records als Schuhmarke. Und das war natürlich immer gekoppelt mit schon existierenden Plattenfirmen und Vertrieben. Man hat da halt Teile der Finanzierung dann wohl übernommen. Aber ja, mittelfristig, warum nicht?
Vor allem jetzt ist doch, ich kann doch kein Geld mehr mit Musik verdienen, fast. Aber wenn ich gesponsert werde, kann ich damit Kohle verdienen. Und das Unternehmen will ja Reichweite, will ja zu seiner Zielgruppe durchdringen. Das muss keine CDs oder MP3s verkaufen. Das ist doch eine perfekte Synergie, oder?
Also theoretisch schon. Praktisch glaube ich, dass Firmen auch hier wieder das Risiko scheuen würden. Das ist ja das Risiko, was große Plattenfirmen entweder versuchen auch nicht einzugehen, aber eben das ist halt ihr Business. Und die Arbeit, die davor geleistet wird, leistet eh schon der Künstler. Also der gibt ja eh ständig Kette.
Aber Content Marketing ohne Risiko gibt's nicht. Das ist nicht,
ich will nur sagen,
1 Euro rein und dann kommen 1,20 Euro raus. Das gibt's ja nicht.
Als Idee, oder? Schön. Auf jeden Fall. Aber am Ende ist es ja dann doch wieder eine Plattenfirma. Es ist dann, keine Ahnung, die Plattenfirma von Coca-Cola, aber du kannst halt keine Plattenfirma machen, ohne dass du die Leute aus der Branche wieder engagierst. Also du gründest halt dann eine Plattenfirma.
Aber egal, pass auf, ich kann dir jetzt eine Sache sagen, wenn wir einen Content-Marketing-Manager suchen, in einer Agentur oder meinetwegen wahrscheinlich im Unternehmen auch, dann wünsche ich mir immer, dass das kreative Menschen sind, die kreative Ideen haben, die müssen es nicht selber produzieren können, aber sie müssen diese kreativen Ideen haben, mit Video umgehen zu können, mit Text umgehen zu können, mit Bilder umgehen zu können, warum nicht auch mit Musik umgehen zu können?
Ja, genau.
Natürlich.
Also im Endeffekt ist es eine Spielart.
Ich halte das sogar ehrlich gesagt für einen elementar wichtigen Punkt, auch da Bescheid zu wissen. Dafür ist Musik einfach viel zu weitreichend und auch viel zu. Das Ding ist ja, warum ist Musik so wichtig für Menschen? Das hängt damit zusammen, dass das zentral wie ein Gefühl ist. Das wird an derselben Stelle im Gehirn verarbeitet und deswegen verknüpfen wir Gefühle auch mit Musik so stark. Deswegen wird es in Filmen eingesetzt, um bestimmte dramaturgische Höhepunkte zu setzen und so weiter. Musik ist wahrscheinlich die wichtigste elementare Sprache, die es gibt. Und das Image, was sie aber gleichzeitig dafür hat, ist nicht dasselbe, was ich gerade gesagt habe.
Nice also, to have. So, ja, wozu brauchen genau. wir Musik in unserer Infografik?
Genau.
Nee, aber das ist ja krass. Also, weil Musik ist eine Spielart von Content, genauso wie Video, genauso Absolut. Wie, oder das kann man ja auch kombinieren. Und ich finde es wahnsinnig spannend, diese Gedanken für Unternehmen einfach mal weiterzudenken. Vielleicht geben wir dem einen oder anderen Zuhörer da auch Impulse mit irgendwie.
Ja, voll.
Mal irgendwie zu denken, warum nicht mal anfangen, wie eine Plattenfirma zu denken, aber Musik, weil eine Plattenfirma hat es eigentlich schwieriger, weil du, was du Guidon auch gerade gesagt hast, eine Plattenfirma hat es eigentlich schwieriger, weil sie muss über die Musik Geld verdienen.
Genau.
Oder über Merchandise oder so.
Genau.
Ein Unternehmen, was irgendwie das Marketingbudget da liegen hat, kann Musik halt als Marketinginstrument ja. nutzen, was nicht direkt irgendwie zur Recovery irgendwie führen
und
muss.
Und klar, und natürlich kannst du Erfolg nicht garantieren, aber wenn es funktioniert und ich habe irgendwie 10 Künstler in der Pipeline und einer wird erfolgreich, dann ist es aber sowas von cool, wenn ich da als Unternehmen dann mit dranhänge und mich platzieren kann oder was auch immer. Irgendwie vielleicht kann ja auch ein Konzert organisieren oder keine Ahnung was. Also ich kann ja super viel dann machen als
machen
jemand.
Ja auch ganz viele Unternehmen inzwischen Konzerte, die machen eigene Konzerte. Also Rossmann macht eigene Konzerte.
Geil.
Also Rossmann ist ja unser Kunde irgendwie und die haben eigenes Festival organisiert. Die haben eigenes Festival organisiert.
Wir müssen mehr über Musik reden hier im Podcast.
Ja, aber es entdecken ja auch Firmen immer mehr und ein eigenes Festival organisieren, wie willst
du? Was Falk da sagt, ist, glaube ich, extrem wichtig und das wissen solche Firmen vielleicht, die sind ja nicht blöd, die sind ja groß und haben viele Leute. Die Musik, die hatten eine direkte Verbindung zu unserem Gefühlszentrum. Das Gefühlszentrum entscheidet darüber, wie wir uns verhalten. Punkt. Ich kann mit
genau,
Musik so viel machen.
Ich denke, also viele Firmen machen ja auch innerhalb des Musiksektors, bewegen die sich und versuchen Sachen zu machen. Ich glaube generell, dass es für jede Firma was sein kann und dass jede Firma da sich was rausziehen kann. Aber es sind schon viele da, aber es können auch noch mehr. Also da geht immer was.
Mhm. Wir müssten mit unserem Rap-Blog mehr machen und irgendwie, weil der David und ich, wir sind beide voll die Hip-Hop-Fans, wir machen halt mit dieser Seite nichts. Wir müssten da irgendwie uns engagieren und so Musik zu unserem Kanal machen.
Leute, der Falk jetzt als Influencer.
Also ja. Die Falk-Zeit der Blogs ist
Posts von Rap Times.
Zeit der Blogs ist ein bisschen schwierig geworden irgendwie. Es gab eine Phase, wo es sehr viele Hip-Hop-Blogs gab. Irgendwie, das hat sich ein bisschen abgelöst. Ich habe den Eindruck, das hängt sehr viel damit zusammen, dass die Kids heutzutage ihre Nachrichten anders konsumieren als früher und dieses Blog. Keine Ahnung, wenn man das als Push-Forward-Nachricht in einer App oder so, das wäre dann vielleicht einfacher als das klassische Blog-Format.
Ja, oder halt YouTube, auf YouTube irgendwie Interviews machen oder keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung, so ein Independent Underground-Musiker interviewen. Ich keine Ahnung, das ist nur dahin gebrainstormt, was man da machen könnte. Wir müssten dann ja auch schauen, wir sind ja ein Redaktionsbüro, was bringt uns das denn dann überhaupt? Also ein bisschen mal irgendwie gucken. Aber wir haben ja auch unser Textanalyse-Tool und das benutzt jetzt auch eine Musikschule. Die Songwriterin, die Inna, die habe ich bei mir im anderen Podcast interviewt und die will das Textanalyse-Tool für ihre Songs benutzen. Also total abgefahren, was es alles für Schnittstellen zur Musik gibt und ja.
Da hast du aber schön jetzt gedroppt, auf jeden Fall, dein Produkt.
Textanalyse-Tool,
Das war kurz die Werbeunterbrechung.
Werbung vorbei, ihr könnt wieder zuhören. Es war nicht geplant. Es war nicht geplant. Aufgesang.
Oh.
Und zwar, vielleicht
ich
letzte
übrigens
Frage
zwei
noch
Podcasts laufen und mache noch eine Radiosendung. Ich habe zwei Podcasts und mache noch eine Radiosendung. Also folgt mir auf Instagram.
Genau, also da wollte ich vorhin kurz mal einspringen, weil du gesagt hast, du differenzierst bei dieser Geschmacksfrage. Ne? Du hast ja gefühlt, dass du dieses Format bei Bayern 3, nee, Puls, was ist das? Wo ist das?
Ja, genau, Puls, das ist die Jugendwelle Puls. Vom Bayerischen Rundfunk.
Genau, und da hast du ja deine eigene Radiosendung und da machst du, ich habe ja letztes Mal tatsächlich wirklich, muss ich gestehen, das erste Mal reingehört und du hast mich ja begeistert mit deiner Musikauswahl da. Dankeschön. Weil da habe ich das Gefühl gehabt, da lebst du das aus, was du selber magst. Da ist das nicht die 30%, da sind das die 90% so.
Also das ist 100%, deswegen der Sender nennt alle Sendungen nach den Moderatoren, weswegen das die Falk-Schacht-Show heißt. Ich hatte eigentlich einen anderen Namen, aber und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn das schon 100% so heißt wie ich, dann muss auch 100% ich drin sein. Das heißt, da spiele ich nur Musik, die ich selber geil finde. Mhm. Und die dann in einer Bandbreite jetzt für jemanden wie dich, von dem ich ehrlich gesagt ausgehe, dass er eher so den klassischen 90er-Sound favorisiert. Und dann gibt's eben aber auch zeitgenössische Songs aus dem Trap-Sektor und so. Und hier aber, und ich glaube, das ist so ein Punkt, der mich seit meiner Kindheit verfolgt, dieser straighte Mainstream, diese Pop-Chart-Musik, die hat mich vor 20 Jahren nicht interessiert und die interessiert mich jetzt auch nicht so wirklich, also
sehr gut.
Konsummäßig, weswegen ich dann zum Beispiel Trap-Songs raussuche, die von denen ich ausgehe, dass jemand wie du die auch feiert.
Mhm.
So, also.
Oder gehst du von deinem eigenen Geschmack aus?
Ich? Oder? Oleg?
Ja, Falk. Du gehst von deinem eigenen Geschmack trotzdem aus.
Ich gehe da 100%, was diese Sendung betrifft, 100% von meinem Geschmack aus. Ich weiß aber, dass es halt nicht so kommerziell ist, der Trap, den ich zum Beispiel raussuche, weswegen ich hoffe, dass Olaf da auch was findet.
Das ist aber ziemlich spannend. Übrigens zu diesem Oleg, ne? Oleg, sorry. Das bin ich.
Ja,
DJ Oleg. Für mich ist das DJ Oleg.
Aber das ist, weil das, glaube ich, Hörer in unserem Podcast nicht so bewusst ist.
Für mich bist du DJ Oleg und wirst es auch immer sein, Bruder.
Aber mir kommt da nochmal ein spannender Gedanke. Du kannst ja jetzt, wenn du sagst, das ist eigentlich Falkradio, 100% dein Musikgeschmack, dann hast du da ja automatisch durch deine Musik eine sehr Falk-affine Zielgruppe oder also eine Zielgruppe, die total deinem Profil entspricht, oder?
Ja.
Das ist doch ziemlich spannend, so aus Marketing-Sicht auch gesagt, kann ich doch, indem es wird dir reichen, ein Online-Radio zu machen, wo ich nur eine ganz bestimmte Art höre, spiele von Musik.
Ja.
Und kann darüber so eine ganz bestimmte Art von Menschen ansprechen.
Voll. Oder? Also tatsächlich, um die Bandbreite dessen zu hören und gut zu finden, was ich da mache, braucht man zum Beispiel eine gewisse Offenheit. Und wenn die nicht vorhanden ist, dann wird dich das irgendwann langweilen und du wirst aufhören, es zu hören, weil ich halt eine gewisse Bandbreite liefere. Das heißt, die da bleiben, davon kann man dann eben ausgehen. Das sind Menschen, die offener sind, die interessierter und neugieriger sind, was eben, ja, denen kann man dann Dinge näher bringen, die man eher verschlosseneren und in, keine Ahnung, Ideologien festhängenden Menschen nicht so näher bringen kann.
Auf diesem Sender könntest du dann eher mal Werbung für eine Automarke machen, die nicht so etabliert ist vielleicht.
Ja, Qashqai, die Marke ohne Image oder wie der Spruch da ist.
Ja, also
irgendwas
zum Beispiel,
war da.
Ich glaube, dass da noch voll viel Potenzial drinsteckt, Musik auch im Marketing gezielter einzusetzen.
Also kurz mal, Falk, nur mal, was ich mich gerade frage, du produzierst ganz viel Content für dich selber, das machst du ja irgendwie für deine Personenmarke, richtig? Oder du machst es erstmal, weil du Bock drauf hast. Aber du machst es ja irgendwie auch, um dich zu positionieren, so ein bisschen. Oder das ist eine sehr persönliche Frage, aber ich würde mal du hast ja verschiedenste Formate, du hast dieses Schacht- und Wasabi-Ding, du hast diese Puls-Geschichte. Ich weiß nicht, was du noch für Formate alles hast. Irgendwie, du tauchst mal bei Backspin TV irgendwie auf, etc. Was ist denn deine persönliche Content-Marketing-Mission dabei?
Ich habe keine im eigentlichen Sinne. Das Ding ist, das bin ich.
Ja.
Und ich komme schlecht da aus mir selber, also ich kann mich schlecht selbst überlisten. Ich glaube, ich müsste mehr und andere Dinge tun, aber das sind dann teilweise Dinge, auf die ich keine Lust habe. Das entspricht nicht mir Und ich nehme das dann in Kauf, dass ich bestimmte Dinge nicht tue, weil sie einfach nicht meinem Charakter entsprechen. Und das ist halt so, das ist alles an Marketing, was ich im Grunde tue oder was ich mir dazu überlegt habe, sondern es ist immer, okay, ich poste zum Beispiel nicht so viel aus meinem Privatleben. Ich mag das einfach nicht, möchte das nicht. Ich weiß, dass es besser wäre, wenn ich, keine Ahnung, ich müsste eigentlich alles im Urlaub filmen und so und hier und da und könnt ihr nicht. Und ich weiß, dass es besser wäre, aber ich bin's nicht und dafür stehe ich. Und es gibt Leute, die das gut finden, die folgen mir und der Rest halt nicht.
Du produzierst Content ohne das Marketing. Obwohl der zweite Schritt eigentlich der einfachere ist, als nach meiner Meinung, als der erste. Du verfolgst ja keinen Monetarisierungsansatz.
Naja, er promotet doch sich selbst durch Personal Branding, was er halt macht.
Ja, aber er monetarisiert es nicht.
Ach so, ja,
so gefühlt von außen so. Ich weiß nicht, was im Hintergrund abläuft.
Naja, das kommt über, das ist ja
indirektes Hallo, er ist ein Content-Kompass. Also, das ist mehr wert als Geld, oder?
Also. Naja, es funktioniert halt indirekt, weil ich ja halt über die Bekanntheit und über meine Person engagiert werde. Es gibt auch zum Beispiel, wenn jetzt eine Serie gelaunt, Netflix, ganz konkretes Beispiel, da gab es eine Serie, die spielt in den 70er Jahren, es geht um Hip-Hop und dann hat man mich halt nach New York geflogen dafür.
Nennen Sie ruhig.
Ja.
The Get Down heißt
es. Genau. Mhm.
Genau, dafür bin ich nach New York geflogen worden, weil ich dafür stehe, für authentischen Hip-Hop, die Originalquelle der Kultur und so weiter. Da hat man jetzt nicht einen jungen Hüpfer draufgesetzt, sondern eben mich. Und dann gibt es halt andere Inhalte und Dinge, wo der junge Hüpfer besser passt. So.
Ja, du bist halt dieser Hip-Hop-Journalist, dieses bisschen Urgesteinige.
Genau.
Und machst halt unbewusst, aber stringent, so verstehe ich das jetzt, einfach deine Personenmarke über das, was du halt tust.
Also auf meinen Social-Media-Plattformen mache ich eigentlich nur, das ist wie bei der Radiosendung, mache ich nur, wo ich Bock drauf habe. Da findet nichts statt, was ich nicht gut finde. Mhm. Weil ich, das ist ja meine Person, es sind meine Kanäle und niemand bezahlt mir Geld dafür. Und deswegen mache ich nur das, wo ich Bock drauf habe. Und wenn ich dann dafür, also wenn ich gelobt werde, wenn ich Resonanz habe oder wenn ich dadurch Jobs kriege, ist okay. Wenn nicht, dann halt nicht. Das nehme ich in Kauf.
Aber du wirst doch auch jetzt vom Bayerischen Rundfunk wirst du wahrscheinlich bezahlt, ganz normal, oder? Für deine
Natürlich, ich arbeite als freier Journalist für verschiedene Auftraggeber.
Ja. Aber dann hast du noch deine eigenen, deine Podcasts, die machst du selbst, oder?
Nein.
Bin ich jetzt
die sind gefunden? Auch, also der eine Podcast ist auch bei Puls, der Schacht und Wasabi, der Wochenrückblick.
Ah, okay.
Und der zweite Podcast, den ich jetzt mache, der heißt Rap ist Kampfsport und das ist ein Deezer Exclusive.
Ah, aber da haben wir es doch, was dir das bringt, deine Präsenz in diesem Thema. Du wirst halt einfach zu dem Thema engagiert.
Genau.
So ein bisschen andere denken oder eine Firma denkt dann halt um die Ecke, wie wollen wir uns denn darstellen? Diese Probleme hast du nicht, weil du stellst einfach dich selbst da und weißt, du bist gefragt.
Genau, hier bin ich kann nicht anders.
Ich würde gerne mal wissen, wo du ein Beispiel nennst oder ein, zwei Beispiele nennst, wo Unternehmen es in Kombination mit Hip-Hop gut hingekriegt haben, Content-Marketing-Kampagnen oder Content-Marketing-Aktionen zu fahren. Ich gebe dir eine Vorlage. Ich fand die Aktion von Mercedes mit, glaube ich, wer war da beteiligt? Stiebertöns waren, glaube ich, dabei und hilf mir.
Ich glaube, du meinst Porsche.
Porsche?
Das hieß, glaube ich, nicht Black Tape, sondern es hieß was mit Tape. Aber ich komme jetzt nicht auf den vollständigen Namen.
Porsche hat ja auch mit Nico vom Backspin irgendwie zusammen dann diese Tour da gemacht. Aber ich bespreche, da gab es ein konkretes Video, wo so einzelne Protagonisten nicht nur aus dem Hip-Hop, glaube ich, genommen haben.
Ich glaube,
Stieber-Twins war irgendwo dabei. So. Das fand ich gelungen, das war authentisch. Was hast du für Beispiele oder für Kampagnenaktionen zum Abschluss, wo du sagst, da wurde das perfekt im Zusammenspiel gebracht?
Also was ich tatsächlich gut gespielt fand, war auch von Porsche, ist eine Zusammenarbeit mit Vasi von den Massiven Tönen gewesen. Der hat noch klassische Beats aus den 90ern gehabt. die man sich dann überlegt hat, auch zu veröffentlichen. Aber man ist auch ins Porsche Museum und hat das verbunden mit der Porsche Historie und mit dem Tempo. Und also ich fand die Kampagne nice, fand die Idee nice, fand die Umsetzung nice. Das hat für mich einfach funktioniert. Ich habe mir das gerne angeguckt. Entschuldigung, ich habe mir das gerne angeguckt und etwas anderes, wir haben schon drüber geredet, die Red Bull Music Academy ist für mich auch etwas gewesen, was eine unglaubliche Bereicherung war, kulturell gesehen, und deswegen hat es auch so ein wahnsinnig gutes Image gehabt. Das fand ich eigentlich 20 Jahre gelungen. Also, dass man das einstellt, halte ich immer noch für einen wahnsinnigen Fehler, aber okay, muss jeder selber wissen. Eine andere Sache, die tatsächlich auch gut gespielt ist, ist auch wieder Red Bull, ist das Studio. Die haben ja diverse Musikstudios um die Welt herum aufgebaut, wo Künstler theoretisch umsonst rein können und recorden können, und dann wird das wiederum dokumentiert und dann gibt es Special EP Releases und solche Sachen. Das ist nicht unkompliziert, weil man damit die normale traditionelle Musikszene auch ein bisschen, also die Studioszene ein bisschen torpediert. Ich weiß, dass das Studiobesitzer nicht so gut in Kram passt, weil sozusagen die Leistung für lau rausgegeben wird. Nichtsdestotrotz funktioniert das für mich im Sinne, dass ich Lust habe zuzugucken, was diese Künstler da im Kreativprozess machen, und die Kampagnen, die darum gemacht wurden, die fand ich auch gut. Und jetzt willst du noch Negativbeispiele, richtig?
Wir hatten ja vorhin diese Sparkasse und McDonald's. Wenn du noch irgendwas abranten willst, dann kannst du das gerne tun.
Ich muss zugeben, dass ich die Kampagne, die Rügenwalder vor ein paar Jahren mit das Bo gemacht hat, die fand ich schwierig. Also das hat nicht so gut für mich funktioniert, war eher unangenehm. Und eigentlich sehr viel, was mit Hip-Hop gemacht wird, ist eher schwierig, weil irgendwie dieses Feingefühl dafür noch nicht richtig da ist. Aber es wird aber schon viel besser. Also das muss man auch feststellen. Früher hätte ich noch viel mehr zu motzen gehabt.
Liegt wahrscheinlich daran, dass das Hip-Hop nicht mehr nur noch eine Jugendkultur ist, sondern man sieht es an uns alten Haudegen, ja, dass wir inzwischen in Positionen sitzen und immer noch Hip-Hop-Fans sind. Und
genau.
Da das Feingefühl, glaube ich, auch mit in Führungspositionen reinbringen, irgendwie so.
Was ich da nochmal abschließend sagen kann, ist, das Wichtige ist, eine kulturelle Sensibilität mitzubringen. Das heißt, wenn ich mich, und das ist egal, in welchem Sektor ich mich da reinbewegen will, wenn ich das tue, dann muss ich sensibel sein für die Fallstricke und Empfindlichkeiten in der entsprechenden Kultur, in die ich mich hineinbewege, weil Das muss ich begreifen als Firma. Ich bin da eigentlich nur Gast. Und als Gast kann ich mich nicht wie eine Wildsau benehmen. Und weil das Ergebnis wird dann negativ sein. Ja. Das heißt, ich muss mich respektvoll, höflich und anständig benehmen. Und dann kann man auch vernünftig zusammenarbeiten.
Ich glaube, halt dafür musst du wirklich die richtigen Leute oder ja, das richtige Team haben, weil das kannst du nicht so instrumentell, glaube ich, dir vornehmen, okay, wir machen irgendwie, weil wir wollen möglichst viel Reichweite bei unserer Zielgruppe machen, was mit Hip-Hop, müssen aber dabei authentisch sein. Das ist zum Scheitern verurteilt, glaube ich. Da musst du halt wirklich auch das Leben, glaube,
naja, ich meine,
die Menschen im Unternehmen haben, die das Leben.
Ja und nein, ich glaube, also ich bin jetzt mal ganz platt. Eine Firma hat natürlich ein Interesse und sie haben auch ein Budget.
Und ab da, Zwang.
Ja. Und ab da kann man sich eben Expertise einkaufen. Und das ist das, was ich vorhin die ganze Zeit gesagt habe. Man sollte dann als Firma auch sich, also man sollte darauf hören, weil sonst kann man es einfach auch sein lassen. Mhm. Weil sonst braucht man sich die Expertise eigentlich auch nicht einkaufen. Das ist das, was ich immer faszinierend finde. Wenn ich gebeten werde, eine Frage zu beantworten, also jemand eine Frage stellt, aber er die Antwort nicht hören will, warum hast du mir die Frage gestellt? Mhm. Und das ist die Systematik, die es einfach kompliziert macht. Darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen, Egos und so weiter. Kann ich alles nachvollziehen, aber steht euch alles im Wege.
Ja.
Oh, okay.
Okay, aber ich glaube, man muss doch, um wirklich Content-Marketing zu machen, ein bisschen mehr tun, als sich Expertise zu kaufen, sondern man muss ja auch irgendwo sagen, da drücke ich meinen Stempel drauf. Da ist mein Profil als Unternehmen mit drin in diesen Inhalten, in diesen Kanälen, wie auch immer. Das meinte ich. Also, oder? Ich kann mir das so vorstellen, dass man das sich zukaufen kann. Das kann ich mir irgendwie nicht, aber gut.
Nein, aber das ist ja, es geht ja darum, diese Brücke zu finden und zu bauen. Also wo ist der Weg zueinander? Und ich weiß zu Genüge, dass, also eine Brücke muss man eben zusammenbauen und von beiden Seiten. Und wenn nicht zugehört wird oder wenn das eigentlich egal ist, was man sagt, ja, okay, dann gebt uns einfach euer Geld, wir machen, was ihr wollt, ihr seid happy und was am Ende bei rauskommt, ist uns scheißegal. Das ist ein Case, den ich sehr oft sehe.
Ja.
Und in der Firma sind dann einige Egos befriedigt und alles ist toll, aber ich sehe nicht so den Sinn meiner Arbeit.
Könnte dich jetzt eine Firma beauftragen und sagen, wir wollen uns in der Hip-Hop-Kultur aufhalten mit unserem Marketing, berate uns, Falk?
Natürlich, also cool. Ich tue das auch schon.
Das ist ja nochmal ein ganz toller Tipp, auf den wir jetzt hier kommen. Also für alle, die jetzt Interesse kriegen. Du machst das auch, also du berätst Firmen, was sie tun können, musikalisch.
Musikalisch und wie gesagt auch eben um diese... Das Ding ist ja, ich kann das ja nachvollziehen, dass man, wenn man sozusagen, ich beschreibe das jetzt mal, wenn man von außen kommt und drauf guckt, dann gibt es einfach sehr viele Dinge, die man in der Hip-Hop-Kultur finden kann, die man erstmal komisch findet, die auch so der bürgerliche Durchschnitt auch komisch findet. Dafür gibt es aber Gründe und Erklärungen, um die zu, also da gibt es etwas zu verstehen. Das ist diese kommunikative Leistung, die es da zu machen gilt. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man eben auch kreativ Dinge umsetzen und damit arbeiten. Wenn man aber gar kein Interesse daran hat, das zu verstehen, weil man einfach nur irgendwie, ich muss jetzt noch was mit Rap machen und hier muss ich noch irgendwo 10.000 Euro rausballern.
Genau, das meinte ich vorhin. Ja.
Schwierig.
Ja, okay. Also alle, die sich im Hip-Hop mehr engagieren wollen und da Lust drauf haben und irgendwie auch eine persönliche Verbindung vielleicht sogar dazu haben, meldet euch beim Falk.
Ja, call me.
Call him. Kontaktdaten in den Shownotes. Oder wie erreicht bin ich am besten per E-Mail? Hip-Hop at Falk.
Oder Falk post at falkschacht.de. Die funktioniert, aber ihr könnt mich auch über Instagram, Facebook, Twitter oder Olaf erreichen, Aufgesang GmbH.
Auf gar keinen Fall.
Da gibt es noch einen Rabatt über die Aufgesang.
Das ist natürlich gerne auch, aber Falk, wir würden Falk immer als Übersetzer mit dazu nehmen.
Übersetzer. Unternehmerisch, Hip-Hop unternehmerisch.
Wir machen dann nachher das, Falk macht erstmal den Übersetzer und wir setzen um.
Geil. Okay. Wenn Olaf keine Fragen mehr hat, sage ich nochmal Danke, mehr. Falk.
Dann danke ich euch. Ich muss jetzt auch weg.
Cool.
Ich muss morgen was für TikTok drehen.
Und ihr dreht euch vielleicht gleich mit Frei von Yatlef.
Du bist frei geboren und in Freiheit gestorben. Doch hast dein Leben lang nach Freiheit gesucht. Wo sind deine Träume? Was ist aus ihnen geworden? Hast du sie gelebt? Hast du es versucht? Sag, wo willst du hin? Du weißt es selbst nicht. Und fällst du einmal hin, zeigst du deinen Schmerz nicht. Und ganz ehrlich, wenn willst du was beweisen? Denn wahre Stärke ist, echte Schwäche zu zeigen. Und es scheint mir seit langem, als würde dein Gesicht gerade weinen wollen, während du am Lächeln bist. Und dein Körper ist bereit und will sich fallen lassen. Will wieder glücklich sein, ohne sich anzupassen. Du fängst an, dich zu trauen und zu wagen. Doch mit dem Glauben kommen auch die Fragen. Und denke nicht, dein Leben wäre vorbei. Nimm den Moment mit und mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass. Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast. Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft. Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast. Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass. Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast. Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft. Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast.
Was ist wichtig? Was liegt dir wirklich am Herz? Was ist richtig und lindert dir deinen Schmerz? Du bist jahrelang den Nebenweg gegangen. Alle haben genommen, doch keiner hat gedankt. Bruder, deine Zeit ist gekommen, du kannst aufatmen. Du hast die Zeichen erkannt, also worauf warten? Lass dein Herz reden, du wirst es selbst sehen. Du wirst Berge bewegen, die im Weg stehen. Lass nicht zu, dass du aufgibst. Weißt du, das taugt nichts, du bist es ihnen schuldig. Sie brauchen dich. Und Bruder, Richtung Sonne ist kein Weg, weil du dich Tag für Tag nur im Kreis drehst. Und hör auf, für die Straßen zu kämpfen. 1 Million, ich würde sie dir schenken. Nie mehr zurück, zurück in die Zeit. Doch Bruder, ein Leben lang, du weißt Bescheid. Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass. Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast. Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft. Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast. Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass. Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast. Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft. Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast. Eine Frau, die dich liebt, ein Sohn, der dich braucht. Was willst du mehr, gib das alles nicht auf. Was ist Geld wert für eine Seele wie uns? Wir streben nach mehr, Bruder, schau dich doch um. Befrei dich von denen, die dich anlächeln. Nur auf ihre Chance warten und dann anstechen. Wir sind die Letzten und lachen am besten. Ein Herz aus Beton, vergeben und vergessen. Und trag den Stolz in dir, weiter auf dem Weg. Du weißt, ich folge dir, wohin du auch gehst. Und ich hoffe, du verzeihst mir, es tut mir so leid. Ich konnte nie der große Bruder für dich sein. Doch es geht weiter, weiter und weiter. Und wenn du angekommen bist, sag Bescheid, ja. Ich werde da sein, nur wir zu zweit, klar. Wir werden lachen, weil's ne geile Zeit war. Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass. Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast. Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft. Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast. Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass. Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast. Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft. Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast.